In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der Hohen Asch. Das Forstamt Kaltennordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besucher ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein.
Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Wer bis jetzt noch nicht verstanden hat, wer der Ingo ist ein Schlagersänger.
Und Frank Fischer.
Ich habe mich gefreut. Ich konnte es gar nicht glauben, dass das Frank ist. Weil ich gucke ja, wie gesagt, jedes Mal die Sendung. Aber kann ja keiner rechnen, dass der jetzt hier ist.
Ich bin keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Wo wollen Sie denn das Riesenbäumchen hinstecken? Würden Sie sich, dann zeige ich Ihnen. Also Sie haben mir vielleicht Nerven auf die Art, mit mir zu reden. Aber Sie habe ich doch gar nicht gemeint.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen zu Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast mit dem Spritzgebäck unter den Lebkuchen, das Christkind der weihnachtlichen Küche, Frank Fischer, meine Damen und Herren.
Das hast du schön gesagt. Danke. Hallo, auch von mir herzlich willkommen und mir gegenüber wieder live zugeschaltet per Skype mit einem tollen Hintergrund heute.
Das ist Bielefeld.
Das ist Bielefeld nicht wirklich, ja. Oder? Das ist nicht wirklich Bielefeld,
das
oder?
Das ist Bielefeld.
Das ist Bielefeld, echt? Mhm. Mit Bielefeld im Hintergrund ist der Weihnachtsmann unter den Podcastern Ingo Ho 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 Oschmann.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben viel aufzubereiten. Wir haben eine vollgepackte Sendung. Es geht um weihnachtliche Küche, aber wir müssen noch die Pizza fertig besprechen. Wer fängt an mit der Reprise?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe ja meinen Schnellteig vorgestellt, also es ging ja mehr oder weniger um den Teig. Der Belag war jetzt nicht ganz so entscheidend, weil da kann man draufhauen, wie wir gemerkt haben, was man möchte, außer natürlich Ananas, das ist verboten. Ich fand, ja, deinen Teig, der lange natürlich braucht, also im Prinzip ein klassischer Hefeteig mit ganz wenig Hefe drin, wirklich ein ganz kleines Bröckchen Hefe. Ich habe da ein bisschen runtergerechnet auf ein Blech, also du hattest ja das Rezept für 500 Gramm, ich habe das auf 300 Gramm runtergerechnet und habe dann gemerkt, dass ja genauso viel Wasser drin ist wie bei mir. Das ist 162 Milliliter Wasser und bei mir sind auf die gleiche Menge Mehl 165 Milliliter. Insofern ist es im Prinzip ähnlich wie mein Teig, nur halt mit frischer Hefe und den muss man eben sehr lange gehen lassen, weil dieses kleine Stückchen Hefe, das braucht halt auch so seine Zeit. Und ich habe das eben als Blechversion gemacht, auch mit niedriger Temperatur im normalen Backofen und es war sehr lecker, ließ sich super verarbeiten und es hat, also wenn man die Zeit hat, sollte man sich die nehmen und das auch auf dem Blech machen.
Und wenn man keine Zeit hat, sollte man sich deinen Teig, ich habe den Fehler gemacht, ich habe meine Familie nicht vorbereitet. Ich habe gesagt, es gibt Pizza und wir machen die Pizza halt ganz dünn, also den Teig und dann auf 400 Grad und wenn du dann in die Pizza beißt, dann cruncht das richtig. Das ist nicht jedermanns Sache, das habe ich mittlerweile auch festgestellt. Wir hatten den besten Freund von meinem großen Sohn da. Und der wollte sie doch eher ein bisschen mürbe. Also die muss ich ihm dann so ein bisschen dicker machen und so. Und insofern haben jetzt alle ein knuspriges Ergebnis erwartet. Und da waren die Gesichter relativ lang. Alle guckten mich völlig erwartungsvoll an. Weil es halt nicht knusprig ist. Aber ich finde, der Teig selber, wenn du es weißt. Und ich habe ihnen dann erklärt, um was es geht. Und dann fanden sie den Teig sensationell.
Also wenn du in die Pizzeria, also in der Pizzeria, ist es ja jetzt auch nicht knusprig im Sinne, dass es so cruncht, wenn du reinbeißt. Also insofern ist es ja schon.
Ja, bei uns um die Ecke, also, die schon, doch. Ja, aber nicht so, das stimmt, nicht so. Genau, deswegen essen wir ja auch ungern Pizza von außerhalb. Also wir machen am liebsten die Pizza selber, weil die wirklich, also du beißt rein und du denkst, die Wände wackeln. Das ist Wahnsinn.
Hast du den Teig auch mal im Pizzaofen ausprobiert? Noch nicht?
Deinen? Noch nicht. Den will ich jetzt noch machen, genau. Das wird jetzt noch mal spannend. Also ich find's halt irre, du rührst den Teig an, du machst das Backblech fertig, ab dafür. Das ist super. Ja. Das ist also.
Ja, letzten Endes vom Prinzip her, also ist ja klar, weil bei mir ist halt relativ viel Hefe drin, viel Trockenhefe. Aber
wofür
das ist
einfach eigentlich?
So, dass du ihn sofort verarbeiten kannst. Ja, wofür ist die gute Frage. Also wahrscheinlich wird es auch mit der Hälfte von der Hefe gehen, ja, weil du verarbeitest ihn ja sofort.
Also ja, vor allem wofür? Also weil du ihn ja, genau, der muss ja nicht aufgehen und gar nichts.
Naja, also er geht wahrscheinlich schon so ein bisschen auf und sorgt wahrscheinlich schon so ein bisschen für eine Luftigkeit. Also,
weil viele vertragen die Hefe ja nicht so. Und er schmeckt auch ein bisschen hefiger als meiner. Aber ich fand's super.
Ja.
Also ich finde, es sind beides Rezepte, die ihre Berechtigung haben. Und
auf jeden Fall.
Ich finde, wir haben mit unserem Pizza-Podcast einen ganz wichtigen Beitrag zur Geschichte der Pizza beigetragen.
Auf jeden Fall. Wir können uns die Raffaele Espositos der deutschen Podcast-Szene nennen.
So sieht es nämlich mal aus.
Lassen wir uns auch unsere Visitenkarten drucken.
Unser Thema heute, weihnachtliche Küche. Wie feiert ihr Weihnachten? Ist das bei dir aufwendig? Ist es nicht so aufwendig?
Das ist eigentlich vom Essen her gar nicht so aufwendig, weil ich jetzt auch meistens klassische Sachen zubereite. Ich habe auch wirklich überlegt, was ich jetzt heute vorstellen soll, ob ich mal was etwas Gewagteres nehme, was ich auch schon gekocht habe, wie zum Beispiel, was ich sehr, sehr mag, aber schon lange nicht mehr gekocht habe, Rindfleisch mit verschiedenen Gewürzen. Also das ist ein asiatisches Gericht. Ich habe mal eine Zeit lang ganz, ganz viel asiatisch gekocht und das ist so ein Gericht, das von da explodieren die Aromen. Das kann ich aber wann anders nochmal machen. Da ist Sternanis, da sind diese ganzen Sachen drin. Und du wirst schier verrückt, wenn du das isst. Das ist ganz großartig. Das ist wirklich so eine Lebkuchensoße, also wirklich großartig. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal an Weihnachten gekocht. Aber ich habe dieses Mal zu einem ganz klassischen Rezept gegriffen, ein Schmorgericht. Ich will jetzt noch nicht verraten, was es ist, aber vor allen Dingen deshalb, weil ich das neulich mal gekocht habe und wir haben uns ja immer mal wieder ausgetauscht, was wir so kochen und du gesagt hast, das hättest du noch nie gemacht und das hat mich überrascht, deswegen habe ich das jetzt auch mal genommen.
Ja, mega. Also ich finde, beides klingt gut. Ich weiß, glaube ich, schon ungefähr, was du machst.
Ja.
Bei mir ist es anders. Also ich bereite mich seit über einem Monat schon auf Weihnachten vor. Das heißt, ich wälze Kochbücher, ich mache mir einen richtigen Küchenplan, wann fange ich an. Also es gibt immer Rotkraut, also Rotkohl. Das ist
gesetzt. Da haben wir beide Rotkohl.
Ja, den gibt's jedes Jahr und mittlerweile auch die Knödel, die ich heute vorstelle. Also die beiden
dann
Sachen sind auch komplett gesetzt.
Dann haben wir eigentlich wahrscheinlich ein ähnliches Weihnachtsmenü.
Wahrscheinlich.
Genau, das Knödel und Rotkraut sind auch bei mir gesetzt, ja.
Ja, also da kann ich machen, was ich will. Also ich habe da mal mit Polenta-Sternchen und so und da gab es dann auch nur Meckerei.
Polenta finde ich ja schwierig. Polenta ist oft so langweilig, finde ich.
Das ist so ein bisschen wie Teig. Also da musst du halt über die Gewürze innerhalb der Polenta und ist ein Soßenträger. Hat Biolecker
gesagt, ein Soßenträger. Das stimmt, ja.
Ja, deswegen, das ist gesetzt und den Rotkohl, den fange ich an schon 3-4 Tage vorher zuzubereiten. Und ich habe mit Preiselbeeren, bin ich auf Kirschmarmelade. Und
ich mach den tatsächlich mit Preiselbeeren, aber.
Und ich habe wir haben mindestens 4 bis 5 Gänge. Dieses Jahr ist es das erste Mal, ich habe einen ganz tollen Weinhändler gefunden hier in Düsseldorf. Und da werde ich dann mit meiner Menüliste hingehen und mir dann begleitende Weine von ihm empfehlen lassen.
Ja.
Weil ich war jetzt da, habe einen Wein gekauft, den ich in Magdeburg getrunken habe, bei Freunden. Den haben nur die. Und dann hat sie mir noch ein paar andere empfohlen und die sind alle gut. Und deswegen ist das erste Mal, dass ich dann zu der Dame hingehe und sage, hier, pass auf, das ist mein Menü. Wir haben begleitende Weine und ich hoffe sehr, dass die Kinder relativ früh ins Bett gehen, dass meine Frau und ich uns dann da.
Ja, das klingt gut.
Ja.
Das ist bei diesen Gängen zum Beispiel, bei mir ein bisschen anders, weil ich meistens nicht so viele Gänge essen kann. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt, dass ich ja von dem Rote Bete Carpaccio schon satt war und wie gesagt, dass das bei dir eine Vorspeise. Insofern gibt es meistens gar keine Vorspeise, sondern das ist einfach ein Salat, den man auch dazu essen kann oder den man auch als Vorspeise essen kann. Also insofern ist das vom Aufwand her dann ein bisschen weniger als bei dir.
Ja, der Aufwand ist bei mir groß, aber die Portion kleiner. Also das habe ich, weil wir auch,
so kann man es auch machen,
zwei kleine Kinder haben, die essen auch nicht alles durch und mit. Das heißt, wir haben dann am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag noch die Großeltern zum Restessen da.
Ja, das ist gut. Mhm. Gute Resteverwertung, sehr schön.
Ich finde das ja auch mit diesem 24. und so, das ist, weißt du eigentlich, woher das kommt mit dem 24. und ob alle und wie und?
Ich habe was vorbereitet.
Oh.
Jeder weiß natürlich, warum wir Weihnachten feiern, doch woher kommt das Wort eigentlich? Unser Wort Weihnachten stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Zwienaten bedeutet in den heiligen Nächten und bezeichnete eigentlich die 12 Nächte bis zum 6. Januar. An diesem Tag hatte die christliche Kirche ursprünglich das Weihnachtsfest gefeiert. Dieser Tag galt auch als Jahresanfang. Weihnachten und Neujahr wurden also zusammen gefeiert. Erst mit dem gregorianischen Kalender 1582 begann das Jahr am 1. Januar. Allerdings wurde bereits im Jahr 325 beschlossen, das Weihnachtsfest am 25. Dezember zu begehen. Dieser Tag war seit jeher in vielen Kulturen Feiertag. Im julianischen Kalender war die Wintersonnenwende am 25. Dezember. Die alten Ägypten feierten die Geburt des Gottes Horus durch die Muttergöttin Isis. Die Griechen ehrten ihren Sonnengott Helios. Und in Rom feierte man Sol Invictus, den unbesiegbaren Sonnengott. Und bei den Germanen wurde das Winterfest Jul gefeiert, weshalb Weihnachten in Skandinavien immer noch Jultid heißt. Im deutschen Sprachraum wurde Weihnachten ab 813 zum kirchlichen Feiertag. Außerhalb der Kirche, in den Familien, wird es erst ab dem 14. Jahrhundert gefeiert. Zu den Traditionen gehört neben den geschmückten Weihnachtsbäumen und dem festlichen Essen die Weihnachtskrippe, die die Geburt Christi darstellt. Die erste Weihnachtskrippe wurde 1223 in Italien errichtet, genauer gesagt in der Kirche des heiligen Franziskus von Assisi. Man hatte die Figuren in der Zeit von Advent bis Dreikönigstag immer so umgestellt, dass die Weihnachtsgeschichte in Bildern entstand. So konnten auch Menschen, die nicht lesen konnten, verstehen, was gemeint war. Bäume zur weihnachtlichen Dekoration wurden übrigens erstmals im Jahre 1535 im Elsass verkauft. 1597 schmückten dann Bremer Handwerkszünfte erstmals einen Christbaum. Die Tradition, einen geschmückten Baum im Wohnzimmer aufzustellen, hat sich allerdings erst ab dem Jahre 1800 allmählich durchgesetzt. Eines der berühmtesten Weihnachtslieder, O Tannenbaum, ist deshalb auch noch gar nicht so alt. Es wird erst seit etwa 150 Jahren gesungen. Eine Kostprobe dieses modernen Klassikers werde ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber vorenthalten. Und glauben Sie mir, es ist besser so. Ja, der 25. Dezember, dass da so viele was gefeiert haben, das war mir auch nicht klar. Die alten Ägypter haben da gefeiert und die Griechen und die Germanen und.
Ja, aber auch mit dem 6. Januar und so, ne? Also ich bin völlig verwirrt. Also wir feiern doch eigentlich ein historisches Datum. Das stimmt ja dann gar nicht.
Das stimmt alles überhaupt nicht, weißt du?
Das ist ja Fake News.
Das Fake News, das ist alles überhaupt nicht bewiesen.
Ich habe auch mal gehört, dass Ostern und Weihnachten mal fast nebeneinander gefeiert wurden, dass man gesagt hat, das ist so viel Feierei, das legen wir jetzt auseinander und so. Also haben wir ja vielleicht dann, wenn wir den Osterpodcast machen, vielleicht, genau. Da habe ich jetzt noch nicht so recherchiert, das habe ich nur gehört. Was ich aber auch toll finde, ist das mit der Krippe, das ist ja Wahnsinn.
Ja. Die Bedeutung. Übrigens zu Ostern fällt mir gerade ein, da habe ich in meinem Programm habe ich übrigens was zu Ostern, dass ich mal frage, warum man nicht mal an einen Osterhasen glaubt. Weißt du, alle glauben an Weihnachten, an Weihnachtsmann und sowas und irgendwie, oder aber keiner glaubt an einen Osterhasen.
Doch, meine man Kinder schon.
Von öffentlichen Gebäuden einfach mal die Kreuze von der Wand und eine Möhre dran machen. Mal gucken, was da los ist in Bayern.
Der vegane Glaube.
Genau, der vegane.
Aber dass eine Krippe dazu benutzt wurde, also die Geschichte der Krippe, um die Weihnachtsgeschichte auch den Leuten weiterzugeben, die nicht lesen und schreiben können, das finde ich eine Sensation. Macht aber auch Sinn.
Super Idee, ja.
Ja, ich also weiß schon,
warum die Italiener so mag. Im 13. Jahrhundert konnten halt noch nicht so viele Leute lesen und schreiben und das einfach mit so kleinen Figuren nachzustellen und jeder wusste, was gemeint ist.
Habt ihr eine Grippe?
Zum Glück nicht, ich habe mich impfen lassen. Ja, das war doch ziemlich spontan und gut. Also ich war echt stolz
jetzt auf die Antwort. Respekt, weil du mir letztens auch erzählt hast, dass es keinen Impfstoff gibt. Also.
Den Impfstoff habe ich dann bekommen. Das ist tatsächlich eine lange Geschichte.
Hast du dir den privat geholt?
Den habe ich mir privat geholt und habe den dann mir spritzen lassen.
Es gibt übrigens eine Weihnachtsgrippe von Playmobil. Da bin ich ja noch am Grübeln, ob das vielleicht mal was für uns ist. Aber wir machen
es gibt sogar Jahr... Es gibt sogar Corona-Masken von Playmobil, habe ich gesehen.
Ja, die sind sensationell. Wir machen dieses Jahr, also ich wollte immer eine Krippe haben, eine schöne Krippe, aber die sind mir auch zu teuer. Das ist ja Wahnsinn, was das kostet. Und dann habe ich gedacht, wir haben ja jetzt Zeit, wir sitzen jetzt zu Hause, deswegen mache ich ja auch so, ich habe ja Stollen selber gebacken und all so ein Kram. Und wir machen dieses Jahr ein Lebkuchenhaus selber, also wirklich den Lebkuchen selber zusammenrühren, also nicht irgendwie so eine Backmischung. Und das soll eine Krippe werden. Also okay. Wir machen eine Krippe als Lebkuchenhaus.
Das ist, das heißt, du backst die Lebkuchen selbst und klebst sie dann zusammen. Hast du eine Anleitung oder?
Das finde ich bestimmt im Internet irgendwo. Du brauchst ja nur eine Form. Also
klar.
Das kann man sich entweder selber zusammenschustern oder ich denke mal, irgendwo im Internet wird man sowas finden. Ja, das Weihnachtsmenü vom letzten Jahr, das wollten wir vorstellen heute.
Genau. Und wir
und ein Rezept gibt es dann dafür für euch. Das werden wir da. Es sei denn, ihr sagt, pass auf, der Frank, der hatte das und das erzählt, habt ihr da noch, dann liefern wir nach. Ansonsten gibt es von dem Menü jetzt ein Rezept, was wir ausgewählt
haben. Genau, wir können über Facebook auch immer sehr gerne kommunizieren. Mhm. Das machen wir auch immer schon fleißig, dass da Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch immer mal nachfragen, wenn sie, also jetzt beim Pizzarezept hatte ich vergessen zu sagen, wie lange der im Ofen sein muss und
da sowas. Da fehlt alles, da war nur die Zutatenliste, genau.
Ja, genau. Also insofern, das ist natürlich bei Pizza auch immer so eine Sache. Also muss man immer gucken, wie lange man das gerne hätte. Der eine mag es etwas knuspriger, ne? Der andere eben nicht so. Also deswegen habe ich das dann auch noch, beantworten wir gerne noch Fragen. Manchmal vergisst man auch das eine oder andere. Wenn man gerade so ein Rezept hat, dass man ständig kocht, da schreibe ich das hin und vergesse dann manchmal auch, zum Beispiel die Menge an Salz habe ich auch vergessen. Ich habe Salz hingeschrieben, weil es ist einfach so, man macht da so ein bisschen Salz rein und habe das nicht hingeschrieben. Ich habe das selbst irgendwie kein Rezept für, wie viel Salz man reinmacht. Aber einfach so eine Prise. Mhm. Genau. Kommen wir zu unserem Weihnachtsmenü.
Rezept des Monats.
Also ich habe letztes Jahr ein mehrgängiges Menü gehabt, da ich aber damals noch keinen Podcast betrieben habe, gibt es wenig Aufzeichnungen darüber, weil ich danach dann auch immer alle Aufzeichnungen wegschmeiße und habe es jetzt versucht, aus dem Kopf heraus zu machen. Also was ich eigentlich traditionell jedes Jahr mache, ist einen Lachs zu beizen. Die Jahre davor habe ich das mal mit Forelle, Lachs und Thunfisch gemacht.
Okay.
Macht aber keinen Sinn. Also das mit dem Lachs ist schon, das war schon von den drei Sorten die bessere Variante. Und letztes Jahr, das weiß ich noch, habe ich einen Rote-Bete-Lachs gemacht mit einer Sellerie-Apfelsalsa auf frischem Röstbrot. Ich mag das immer gerne. Du schneidest also den gebeizten Lachs oder den Fisch ganz, ganz dünn. Und dann hast du ein schönes, schönes geröstetes Brot. Es kann auch ein Weißbrot sein. Ich mag gerne so ein rustikaleres Brot, gerne auch ein Roggenbrot, ein bisschen gehaltvoller, ein bisschen fester, ein bisschen rustikaler. Und diese Apfelsalsa ist dann, das gibt wieder so ein bisschen Frische. Der Lachs wird mit Wacholderbeeren, Pfefferkörnern, Fenchelsamen, mit roter Beete und Orange gebeizt und natürlich auch Zucker und Salz. Und da muss man gucken, was einem lieber ist. Also ich bin nicht für 50-50. Hatte ich auch schon, dass du die gleiche Menge Zucker und die gleiche Menge Salz hast, weil Salz und Zucker entzieht dem Lachs die Feuchtigkeit und dadurch wird er haltbar gemacht. Das ist also eine skandinavische Form der Konservierung. Ich liebe das total, aber ich habe mehr Salz als Zucker, weil mir das sonst zu süß ist. Und zwar habe ich die doppelte Menge Salz als Zucker. Also in dem Falle 30 Gramm Zucker, 60 Gramm Salz.
Da sind wir ja beide ähnlich, wie wir mal schon öfter festgestellt haben, dass wir oft sehr viel weniger Zucker in die Rezepte reintun.
Definitiv, ja.
Auch in Kuchen und in Süßspeisen und so, das also geht mir ganz genauso.
Per se erstmal immer nur die Hälfte. Ja, auf jeden Fall ist das mit der roten Beete ist das super, weil der Lachs dann eine Farbe bekommt. Der geht dann auf violett, auf hell orange. Das sieht einfach super aus. Die rote Beete mache ich natürlich wieder im Ofen. Mich hat das gewundert beim letzten Mal, dass du gesagt hast, dass du das geschmacklich jetzt nicht so, dass ich das geschmacklich jetzt so nicht über, also dass du da keinen Unterschied festgestellt hast.
Nicht so wirklich, ne?
Ja, ich finde, es ist ein himmelweiter Unterschied. Also gebackene rote Beete und gekochte rote Beete. Deswegen backe ich den auch immer. Also mache ich auch immer sehr aufwendig.
Ja, gebacken ist es ja nicht. Du hast es ja in der Folie drin. Das schmort ja in dieser Folie. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass da Röstaromen entstehen.
Nee, Röstaromen hast du nicht, ne? Genau. So, dann gab es letztes Jahr ein Rosenkohlsüppchen mit fermentiertem Knoblauch. Das ist eine Variante von, also Rosenkohlsuppe ist klar, das ist auch klassisch, aber es gibt ein Rezept von Otto Lengi mit fermentiertem Knoblauch. Kennst du fermentierten Knoblauch?
Ich kenne weder Otto Lengi noch fermentierten Knoblauch.
Also Otto Lengi ist auch nicht Otto Lengi, sondern Otto Lengi, also das ist der Nachname.
Ach, das ist der Nachname, okay.
Der heißt Joram, glaube ich, mit Vornamen.
Okay.
Ist ein Israeli, der in London lebt, mehrere Restaurants betreibt und ist der.
Ach, über den hatten wir doch schon mal gesprochen. Ja. Entweder im Podcast oder privat, tatsächlich. Jetzt weiß ich wieder, wer Otto Lengi ist.
Mega, mega Koch, ganz toller Koch, tolle Rezepte, immer so ein bisschen arabisch angehaucht, sehr viel vegetarisch, vegan, großartig. Und der hat ein Rezept mit Rosenkohl und fermentiertem Knoblauch. Fermentierter Knoblauch ist komplett schwarz, wenn du die Zehe da rausdrückst. Ist eher so eine Paste, also ist so ein ganz komische Konsistenz. Knallschwarz und ist geschmacklich, kann man das gar nicht beschreiben. Also ich finde es unfassbar. Schmeckt nach Kaffee, es schmeckt nach Lakritze. Es schmeckt.
Das heißt, du kaufst den schon fermentiert.
Ja,
das
du kaufst den fermentiert. Okay. Genau, da soweit bin ich dann noch nicht. Aber da bringst du mich gerade auf die Idee. Ja.
Ich habe jetzt damit gerechnet, dass du da selbst irgendwas
machst. Weil der ist echt teuer. Und ich habe ja auch einen Dörrautomaten. Es wird ja sicherlich mit dem Dörrautomaten gehen. Du brauchst ja nur eine bestimmte Temperatur. Irgendwie 90 Tage muss der, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Rosenkohlsüppchen. Das Originalrezept ist mit 400 Gramm Rosenkohl. Ich habe es auf 100 Gramm, weil ich wirklich, das war so ein kleines Cappuccino-Tässchen, was jeder nur bekommen hat. Mhm. Also Rosenkohl, Kartoffeln, Zwiebeln, Butter, Gemüsebrühe, dann Schlagsahne, Salz, Pfeffer, Muskat. Aber, und das ist das Besondere, du packst noch ein bisschen Zitrone rein, damit es ein bisschen frischer wird. Dann machst du aus Joghurt und Tahin, also die Sesampaste, das mischte so ein bisschen, dann den fermentierten Knoblauch oben drauf. Das gibt einen unfassbaren Kick. Also toll.
Ja, und dann wird das Ganze dann halt auch so ein bisschen orientalischer wieder. Ne?
Durch so dieses, sieht das aus,
genau. Das Tahin und diesen Knoblauch.
So, und jetzt
super. Klingt echt toll. Und vor allen Dingen, der Rosenkohl ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, muss man sagen. Es gibt ganz viele Leute, die mögen keinen Rosenkohl und ich liebe Rosenkohl sehr. Das ist aber auch, glaube ich, so ein Geschmack, den man erst später entwickelt. Ich glaube, Kinder mögen deine Kinder Rosenkohl?
So ja.
Okay.
Also so nicht, aber mit dem Knoblauch, also mit dem fermentierten Knoblauch, mit der Zitrone, mit dem, es ist ein anderer Geschmack. Also es verliert sich auch das Bittere so ein bisschen. Genau. Und jetzt jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr einen Putenrollbraten gemacht, einen gefüllten, und den kriege ich nicht mehr rekonstruiert. Also ich weiß, dass Frischkäse drin war, getrocknete Tomaten. Aber ich glaube, da habe ich so frei Schnauze da irgendwie was zusammengerührt. Ja. War auf jeden
Fall. Aber dein Rezept, das du rausgibst, wird sowieso ein anderes sein.
Ja.
Nämlich die Nachspeise, oder?
Ja.
Die ich jetzt die letzten 4 Tage jeden Abend gegessen habe. Also insofern kann ich jetzt mitreden.
Im Ernst?
Ja, du hast doch mir die schon vorher gesagt.
Ja, aber 4 Tage?
Mich gebeten, die letzten 3 Tage, also die letzten 3 Tage, ich habe das im Eisschrank und habe das dann immer wieder aufgetaut und habe das die letzten, weil ich habe, das waren ja große Mengen, ich habe das immer eingefroren in so kleine Schälchen, hatte dann 8 Schälchen gehabt und insofern
okay, du hast es nicht weggeschmissen, gehabt. Also
Ich hab's aufgegessen. Ja, ich habe vor allen Dingen, ich habe es in zwei verschiedenen Varianten. Da kann ich
dir gleich gespannt. Ich bin saugespannt. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich gleich sage, was. Also der Punkt ist, das ist so schräg und so abgefahren, dass ich dich gebeten habe, es vorweg auszuprobieren, damit du den Hörern sagen kannst, was du davon hältst. Weil wenn ich euch sage, was es ist, werdet ihr die Nase rumpfen und sagen, das probiere ich auf keinen Fall aus. So, aber dabei, da sind wir ja noch gar nicht. Also Putenrollbraten mit Rotkraut mache ich mit Kirschen und halt 3-4 Tage vorher jeden Tag wieder aufwärmen, paar Stunden wieder, also auf ganz, ganz kleiner Flamme wieder aus, an, aus. Also da mache ich mir wirklich unglaublich viel Mühe. Und Laugensemmelknödel. Und die sind der Hammer. Also das sind Laugenbrezeln oder Laugensemmeln, Eimilch, Petersilie, Zwiebeln, Muskat, Majoran und Speck. Und dann wird da so eine Wurst draus gemacht, die wird dann also auch, ich weiß nicht, also ich versuche jetzt dieses Jahr natürlich den Speck wegzulassen, obwohl meine Familie sich Fleisch gewünscht hat. Die möchten gerne irgendwie ein schönes Rinderfilet oder sonst was. Und da ich ja jetzt nicht so statisch bin in meiner, werde ich dann wahrscheinlich dann ein Rinderfilet oder keine Ahnung was, da bin ich noch gar nicht. Also kommt der Speck da trotzdem wieder rein. Aber diese Semmelknödel, diese Laugensemmelknödel, die sind unglaublich. Also da fährt die ganze Familie drauf ab, auch gerne mit Pilzen, mit einer Pilzsoße nur dazu. Die sind wirklich sensationell. Die sind ein bisschen aufwendig.
Kann ich vielleicht gleich ein bisschen einhaken, weil ich habe ja im Prinzip jetzt die gleichen Beilagen. Also bei mir wird es jetzt nur dann um das...
Hast du auch Laugensemmelknödel?
Ich habe normale Semmelknödel, aber ich habe das auch schon als Brezenknödel, wie es ja dann heißt, gemacht. Also Brezenknödel. Brezenknödel. Statt Semmel halt eben solche altbackenen Laugenbrezeln, genau. Und Semmelknödel sind, das ist auch so eine Sache, da denken viele, es ist absolut aufwendig, Knödel selbst zu machen. Ist es überhaupt nicht. Es ist sogar relativ einfach. Also wenn man weiß, wie es geht, finde ich, sind Knödel selbst zu machen, ist eine ganz einfache Sache. Also brauchst ja keine so extrem lange Vorbereitungszeit, also bei meinen zumindest nicht.
Okay, ich bin gespannt. Doch? Also bei mir ist es so, du hast die Knödelmasse, die ist jetzt auch nicht so ohne, weil du musst die Milch anwärmen, dann den Speck anbraten, bla bla. Dann kommt, machst du eine Wurst, dann kommt da eine Folie drüber, dann kommt Tuch drüber, also ne, dann wird das zusammengerollt, wird gekocht, dann wird es auseinander, also das ist schon...
Das sind so Serviettenknödel, die du dann machst sozusagen.
Ja, genau.
Genau, also ich mache ganz klassische Semmelknödel, die werden halt einfach geformt und in Wasser geschmissen.
Soßenträger. Genau, und bei mir werden sie dann in Scheiben geschnitten und dann nochmal gebraten.
Genau, das sind dann so diese klassischen, die Serviettenknödel.
Mhm. Ja, genau. Super, ganz wunderbar. Genau, und dann kommen wir jetzt zur Nachspeise.
Ja.
liebe Hörer, ihr haltet mich wahrscheinlich für komplett bekloppt. Es ist Kümmeleis. Ja. Tätä. Und das ist ein Hammer, oder?
Ich habe das Leuten vorher auch schon mal erzählt, Kümmeleis. Und die meisten haben gesagt, dass sie sich das sogar ganz gut vorstellen können.
Echt?
Also die meisten fanden das gar nicht so abgefahren. Aber es ist natürlich schon sehr ungewöhnlich. Also ich fand es auch sehr ungewöhnlich und habe es auch gemacht. Und? Ja, super. Ich finde es toll. Also ich esse auch total gerne Kümmel, muss ich dazu sagen. Also Kümmel esse ich auch.
Ich gar nicht.
Ich esse total gerne Kümmel, also wenn es natürlich dazu passt, so Käse oder sowas und natürlich in Soßen oder sowas. Und ich esse tatsächlich gerne Kümmel. Ich mache das auch so in Krautgerichte und sowas. Also immer Kümmel rein und zwar immer mehr, als man eigentlich soll.
Okay.
Weil ich finde diesen Kümmelgeschmack dann wirklich zu solchen deftigen Sachen super lecker. Und in diesem Eis fand ich das auch sensationell lecker. Echt
ich klasse. Auch.
Und also vor allen Dingen, es ist überhaupt nicht... aufwendig, also vergleichsweise. Es ist, also ich habe das in einer halben Stunde hast du das komplette Ding fertig.
Und ich meine, du hast 550 Milliliter Flüssigkeit und hast 100 Gramm Zucker. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel, ne?
Das stimmt, ja.
So, und absolut. Also du hast den Zucker, du hast 2 gehäufte Esslöffel Kümmelsamen, 4 Eigelbe, 250 Sahne, 300 Milliliter Milch und die Milch kochst du mit der Hälfte des Zuckers auf, dann kommt der Kümmel rein, einmal aufkochen, fertig, aus. So. Wie hat das mit der mit der Masse im Gefrierfach funktioniert?
Das hat gut funktioniert. Also im Gefrierfach ist es dann halt über Nacht im Gefrierfach ist es dann richtig schön fest geworden. Wichtig ist, wie du auch schon im Rezept, glaube ich, geschrieben hast, vorher, eine halbe Stunde vorher. Halbe Stunde ist auch eine super Zeit. Zu lange wird es zu cremig. Halbe Stunde ist super. Eine halbe Stunde vorher in den Kühlschrank stellen und dann kannst du das super essen. Vorher ist es natürlich, wenn du es direkt aus minus 18 Grad rausnimmst, ist es viel zu hart. Kannst du vergessen. Das heißt, ein bisschen antauen lassen ist super und dann kannst du das sehr gut essen. Was extrem wichtig ist, wie ich festgestellt habe, und deswegen habe ich gesagt, ich habe es in zwei verschiedenen Varianten ausprobiert. Einmal mit der Birne und weil dann die Birne irgendwann weg war, habe ich dann den Rest mit Kirschen. Ich hatte Waffeln gemacht mittags und hatte noch so Kirschen angedeckt mit ein bisschen Kirschwasser, ein bisschen Rum. Und die hatte ich noch im Kühlschrank stehen und habe das dann zum Eis dazu gegessen und habe gesehen, das ist super. Es ist klasse. Also es ist einfach, du brauchst diese Frucht zu dem Eis dazu, dann schmeckt es nochmal komplett.
Genau.
Also nicht komplett anders, Säure. Aber du brauchst diese Frucht zu diesem Eis dazu, dann wird es richtig rund.
Mhm. Ich hätte letztes Jahr Weihnachten Orangenfilets gemacht, mit Zucker aufgekocht. Ich habe da so eine.
Auch super.
Die habe ich, ja. ich glaube, das ist in dem Buch, was ich mit Jürgen zusammengeschrieben habe, Marillenknödel. Und dazu gab es dann so eine Orangenfilets. Ja. So. Ich glaube, die Soße habe ich dazu gemacht. Also auf jeden Fall brauchst du was Fruchtiges, ja.
Absolut. Also ich habe einfach tatsächlich so ein Glas Sauerkirschen einfach genommen und einfach aufgekocht, mit bisschen Stärke abgebunden, damit so ein bisschen dieses Gelierte da hat, irgendwie, dass es so ein ganz leicht ein bisschen dickflüssiger wird, und dann halt einfach ein bisschen Alkohol reingehauen, ganz genau. Und das passt auch wunderbar dazu, auch so diese leichte Alknote dazu ist auch super, also diese passt echt gut dazu. Also ganz, ganz toll. Ganz tolles Eis. Und wie gesagt, dieser Kümmel steht nicht so im Vordergrund. Also ich glaube halt auch, wie du schon sagst, für Leute, die nicht so gerne Kümmel mögen, ist es auch gut. Und ich finde tatsächlich, man riecht es mehr, als dass man es schmeckt, dass es Kümmel ist. Also als ich das rausgeholt habe aus dem Gefrierfach und habe dran gerochen, habe ich mir gedacht, total der Kümmelgeruch. Und als ich dann gegessen habe, war der Kümmelgeruch gar nicht mehr so präsent.
Ja, freut mich sehr. Genau, das habe ich gehofft, dass du das sagst. Toll. Ja, also probiert das aus. Und das ist ein Rezept ohne Eismaschine. Könnt ihr also ausprobieren. Und ich mag keinen Kümmel unbedingt. Ich bin nicht so der Kümmelfreund und fahre auch völlig drauf ab. Also wie gesagt, du hast völlig recht. Es riecht eher nach Kümmel, als dass es nach Kümmel schmeckt.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde es ja immer ganz toll, gerade bei so einem Eis, ne, wenn du sagst, ich mach Eis selbst. Meine erste Reaktion wäre auch so ohne Eismaschine. Und dann hast du gesagt, ja, das ist ein Rezept ohne Eismaschine. Und ich fand es ja halt so toll, dass es so schnell gemacht ist. Also ich habe das irgendwie mittags irgendwie ein paar Minuten Zeit gehabt und habe das Ding zusammengerührt und das ist wirklich ruckzuck fertig. Also muss nicht viel machen. Ich habe zwei Ansätze gehabt, um das Eigelb aufzuschlagen, weil es musst du ja eben im Wasserbad aufschlagen, weil am Anfang war es mir dann doch zu flüssig. Ach, so flüssig. Ich bin ja dann so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen mit Salmonellen so ein bisschen skeptisch. Und es muss ja dann halt über 75 Grad, da habe ich nochmal ein bisschen nachgeguckt, wie man das am besten macht. Und dadurch, dass es ja mit der Milch aufgerührt wird, kannst du es ja auch ein bisschen, kannst du auch ein bisschen mehr Hitze vertragen. Es ist ja nicht so, dass dir das Ei sofort gerinnt. Und insofern habe ich es dann nochmal ein bisschen schaumiger geschlagen. Also das sollte man wirklich richtig schön schaumig schlagen,
dass es
richtig
cremig ist. Genau, schon eine feste Masse, also schon eine feste, cremige Masse.
Genau, und deswegen, das kann auch ein bisschen Hitze vertragen. Also dann muss man jetzt nicht so eine Angst haben, dass da das Ei sofort stockt oder sowas oder dass das irgendwie anbrennt oder so. Also insofern super, super schnell, super lecker und mit Frucht zu essen, also eine sehr, sehr gute, ganz tolle, auch weihnachtliche Nachspeise.
Absolut. Und das Rezept findet ihr auf der Facebook-Seite Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Da werde ich den veröffentlichen. Nicht den, sehr das. Gut. Das Rezept.
Super, das Rezept. Vielleicht auch den Rezept mal
gucken. Den Eis.
den Eis.
Den Kümmel.
Bei mir, zu meinem Rezept, es gibt, also wir haben ja Überschneidungen, wie wir gesehen haben, sehr, sehr klassisch. Wie gesagt, ich lasse die Vorspeisen meistens weg. Es gibt einen Salat, in diesem Fall einen ganz einfachen Feldsalat. Sehr weihnachtlich, passt auch zu dem Schmorgericht, das ich vorstellen möchte, sehr gut. Das gibt es entweder davor oder danach oder es gibt so eine Überschneidung.
In der Schweiz ist Feldsalat ein Nüsschensalat.
Nüsschen?
Nüsschen.
Okay.
Ich habe erst gedacht,
weil man Nüsschen dazu
isst, oder Nüsschen-Salat bestellt. Ich sage, wieso isst du denn jetzt Nüsse vorweg? Und so gucken, nee, ist Feldsalat.
Okay.
Was machst du für ein Dressing? Also ist ja nicht nur reiner Feldsalat, sondern...
Genau, ich mache ein Dressing, das ist sozusagen mein Standard-Dressing, das ich bei dem Feldsalat immer noch gerne ein bisschen aufwerte, indem ich tatsächlich auch Preiselbeeren rein tue, also Preiselbeergelee einfach reinrühre, zusätzlich zur Süße, weil Preiselbeergelee gibt gar nicht mal, obwohl es sehr süß ist, gibt es gar nicht mal so diese Honigsüße. Also ich mache in Dressing normalerweise immer Honig rein und pimpt das nochmal oftmals mit einem Preiselbeergelee auf oder mit einer Marmelade, wenn es mir nicht süß genug ist. Aber in diesem Fall mache ich einfach weniger Honig und Preiselbeergelee noch rein.
Also wir reden hier über eine Vinaigrette, oder?
Wir reden über eine Vinaigrette. Also ich mache es ganz normal mit einem Öl.
In diesem Fall auch.
Genau, Ölessig, ganz normal. Also viele machen in der Vinaigrette tatsächlich auch Brühe rein. Ich mache das ganz normal mit einem kleinen Schuss Wasser, dann später, damit es emulgiert, mit ein bisschen mittelscharfer Senf. Also kann ruhig irgendwie schon einen Teelöffel da rein, also ruhig gut ordentlich Senf rein, dann Salz, Pfeffer ganz normal und das wird dann halt einfach geschlagen und das Schöne ist, das emulgiert ja dann immer und dann einfach ein paar Tropfen Wasser, normalerweise sagt man ja immer Wasser und Öl nicht zusammen, aber in diesem Fall verbindet sich das natürlich.
Durch den Senf.
Senf, genau.
Ist und der Emulgator.
Und dann einfach, ein bisschen Honig rein und ein bisschen Preiselbeeren und das war's.
Also ich bin ja ein großer Vinaigrette-Fan, weil wenn du einmal weißt, wie eine klassische Vinaigrette zu machen ist, kannst du ja jede Geschmacksrichtung. Du kannst mit Marmeladen arbeiten, du kannst mit verschiedenen Essigen arbeiten. Es gibt ja diese Balsamessige, wobei ich das eigentlich Quatsch finde, weil du kannst es über eine Marmelade und dem Essig immer ausgleichen und ein Essig ist günstiger als dieser Balsamessig. Ja. Was ich letztens gemacht habe, ich weiß nicht, kennst du das, so Schweinereien, die man früher als Student gegessen hat, die man heute nicht mehr essen würde? Was weiß ich, Dosenravioli. Ich habe so einmal...
Nudeln mit Maggi.
Ja. Ja,
oder
Ei mit Maggi. Ei mit Maggi.
Gebackene Nudeln mit Maggi und dann ein Ei drüber schlagen.
Also ich habe das so einmal im Jahr, dass ich so ein Flashback kriege irgendwie. Und dann wir haben ja hier in Düsseldorf ganz viele chinesische und japanische Supermärkte. Und dann gab es diese Sweet Chili Soße. Und ich habe das früher so gemacht. Hühnchen einfach mit dieser Sweet Chili Soße eingerieben und in den Ofen. Das war's. Weißt du, keine Zeit, Student, kein Bock auf Kochen. Und da habe ich diese Sweet Chili Soße mit in die Vinaigrette gegeben. Als Süße. Also zusätzlich noch.
Unglaublich. Ich habe gerade, als du vorhin gesagt hast, Varianten, habe ich gesagt, auch gerne, ist mir sofort eingefallen, auch gerne mit Schärfe zu arbeiten. Das habe ich tatsächlich ganz oft schon gemacht, auch gerade bei so asiatisch angehauchten Salaten, dass ich nicht diese Sweet Chili Soße, auch eine gute Idee, aber ich gebe diese scharfe Soße, diese Flying Goose, diese scharfe Chili-Soße, die ich ja immer mit Knoblauch eigentlich kaufe, einfach davon ein bisschen rein. Das gibt halt diese Schärfe, also diese Basis-Vinaigrette, die kannst du in allen möglichen Varianten.
Und diese leichte Schärfe mit dem Salat, also meine Kinder fahren da tierisch drauf ab. Also der Große ist ja sowieso so ein Salatkasper, der liebt Salate in sämtlichen Arten und Formen. Bei uns gibt's immer einen Salat. Aber das mit dieser Chili-Soße ist nochmal so ein Ding, das habe ich irgendwie entdeckt, da fahren sie alle
tierisch drauf ab. Du kannst sogar in die ganz normale Vinaigrette, kannst du, um sowas Cremiges noch einzubauen, kannst du zum Beispiel auch so ein bisschen Kräuterfrischkäse reinhauen.
Oh, ja.
Das heißt, das Ganze gibt dann, das Ganze wird dann milder und wird dann so ein bisschen cremiger.
Toll.
Also ist immer noch eine Vinaigrette, ist jetzt keine Joghurtsoße oder sowas.
Das könnten wir mal als Thema machen.
Können wir auch mal.
Also Vinaigrette, ich finde, das ist, du hast einmal ein Grundrezept, was ja nicht schwer ist, das ist ja im Grunde, es ist Öl, Essig, Senf, Honig, Salz, Pfeffer und der Rest ist frei nach Schnauze. Das ist unglaublich, was man da machen kann.
Das heißt, zu diesem Feldsalat passt halt eben dieses
hast du dann Crunch noch mit im Salat oder wirklich der reine Feldsalat?
Na, also normalerweise hat man ja klassisch, als Crunch hat man ja irgendwie so Speckwürfelchen oder sowas kann man reingeben oder man kann Nüsse reingeben. In diesem Fall habe ich es jetzt, glaube ich, ganz normal gelassen. Ich hab's aber auch schon eben mit Nüssen oder hab's mit, also Crunch im Feldsalat ist immer ganz gut. Allein deshalb, damit man den Sand nicht schmeckt, den man nicht rausgeputzt hat.
Da ich krieg's ja immer noch hin, dass ich die Wurzeln abreiße. Das kriege ich dann noch hin. Was übrigens auch ein toller Tipp ist, wenn man drei verschiedene grüne Salate nimmt. Ja, also Feldsalat, Romanesco und vielleicht ein Eisbergsalat. Das ist ein Unterschied. Das kann ich euch nur mal wirklich empfehlen. Drei Unterschiede, egal was. Kann ja auch ein normaler Feldsalat sein. Also der schwabbelige Salat, also der normale grüne Salat, kein Eisbergsalat. Aber du hast drei verschiedene Salatgeschmäcker. Das ist unglaublich. Das
ist auch nochmal ein Boost. Eisbergsalat braucht man nicht unbedingt.
Zu nehmen,
weil kann man einfach ein Glas Wasser trinken. Das schmeckt genauso.
Ja, es geht ja um den Crunch, ne? Ich mag das immer ganz gerne, dass das so ein bisschen knallt. Aber nicht unbedingt. Auf jeden Fall wirklich drei unterschiedlich grüne Salate mal einfach mal ausprobieren.
Ja.
Schöne Vinaigrette. So, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Also das ist jetzt auch nicht besonders aufwendig, auch nicht besonders einfallsreich, aber das ist einfach so eine frische Variante, die man sehr gut davor essen kann, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt eine Vorspeise grundsätzlich möchte, aber die kannst du dann einfach schon mal davor, kannst du einfach mit dem Salat anfangen und kann den entweder vorher schon aufessen oder kann den dann noch rüber retten zur Hauptspeise. Und zur Hauptspeise gibt es als Beilage eben auch ganz klassisch Semmelknödel, die ich eben als Knödel mache und eben nicht als servierten Knödel, sondern ganz klassisch eben auch mit eben altbackenen Semmeln in diesem Fall. Man kann es auch als
Brezenknödel. Ist das so ein Kartoffelklosteig?
Nee, das ist ein ein Semmelknödelteig. Also ganz wie auch bei dir, dass du die altbackenen Brötchen eben in so kleine Würfel schneidest, die dann halt mit Milch und, also vorher Milch und ein bisschen Butter aufwärmst, das dann halt reingibst, dann halt das durchziehen lässt, dann Ei rein und so ganz klassisch.
Also im Grunde Petersilie. Fast wie meiner auch, ja.
Ganz genau. Und dann Petersilie rein und das Ganze dann halt in zu Klößen formen und in kochendes Wasser, bis die oben schwimmen, fertig. Das war's.
Ich finde Klöße super. Soßenträger.
Und vor allen Dingen mit diesen Semmelknödel. Ich habe neulich gerade, vielleicht auch als Tipp, es gibt diese WDR-Sendung, der Vorkoster heißt das.
Mit Björn Freitag. Da habe ich mal gegessen so bei dem. Weiß ich, wie das Ding heißt, Goldener Anker oder sowas. Und habe auch ein bisschen mit dem gequatscht. Der kannte mich auch. Und der super Typ. Also auch eins zu eins wie im Fernsehen. Richtig toller Koch. Und der hat mal, der hat mal einen Schweinebauch gemacht mit Kartoffelbrei und Stielmus. Kennst du Stielmus?
Nee.
Ja, das ist unglaublich. Und dieser Schweinebauch war auch so gebeizt mit Sternanis. Oh, das könnte ich mal wieder machen. Das ist mal Schweinebauch, der war irgendwie 50 Stunden im Ofen. Da war dann das ganze Fett weg. Und das war unglaublich lecker.
Ja, super.
Und tolle
der
Rezepte. Macht
diese Sendung, der hat auch diese Vorkoster-Sendung, er hat auch einige Kochsendungen, aber er hat auch diese Vorkoster-Sendung. Und es gibt eine Knödelsendung. Und die habe ich neulich erst gesehen und das ist wirklich toll, weil er da verschiedene, also er ist zum Beispiel bei so einem Streetfood-Stand und macht mit dem, der nur Knödel macht, also der verkauft nur Knödel, mit dem macht er Semmelknödel und der verkauft die auch in verschiedenen Varianten und da siehst du halt, ja, du kannst mit Semmelknödel, mit diesem relativ einfachen Semmelknödelteig total viel machen auch. Du kannst den füllen mit irgendeinem starken, schönen, guten Bergkäse und kannst es dann auch als Hauptspeise essen. Du kannst den einfärben mit rote Beete, du kannst den einfärben mit Spinat, dann hast du grüne Knödel oder hast rote Knödel. Also Knödel ist ein ganz normaler Semmelknödelteig, der im Vergleich zum Kartoffelknödelteig ja auch wirklich nicht aufwendig ist. Mhm. Also Kartoffelknödel ist schwierig, das macht er da zum Beispiel auch. Der fährt nach Thüringen zu so zwei alten Thüringer Köchen, mit denen er dann zusammen den original Thüringer Kartoffelkloß macht. Und das ist dann schon, merkst du, ein bisschen aufwendiger, einen richtig guten Kartoffelklosteig zu machen. Aber Semmelknödel ist total einfach und du
hast. Ich habe Lied Thüringer Klöße. Das packe ich mal auf die Playlist. Das ist sehr lustig. Thüringer Klöße.
Das kenne ich. So eine Frau?
Nee, das ist, glaube ich, ein Junge. Sieht aber aus wie eine Frau.
Thüringer Klöße, das haben die da sogar eingeblendet.
Ja.
Die haben auch diese Frau eingeblendet, die das singt. Und sagen wir mal so, es ist speziell.
Aber man kann sagen, eine Semmelknödel ist die Vinaigrette der Soßenträger.
Absolut. Semmelknödel ist natürlich durch die Struktur halt auch
einfach. Da stehe ich voll drauf.
Brüchig so toll.
Und das stimmt, was du sagst. Also, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass du mit ein bisschen Kreativität, du kannst es ja italienisch machen, mit getrockneten Tomaten, mit Spinat, klar, wie du sagst. Also
Und du kannst es eben füllen. Du kannst auch einen flüssigen Kern eben reinarbeiten. Mega. Du kannst ein Stück Käse, ein Stück Bergkäse reinarbeiten in diesen Knödel. Und dann kannst du den Knödel dann zerteilen und dann läuft dieser Käse raus. Also
ich glaube, das probiere ich dieses Jahr mal aus Weihnachten. Da gibst du mir jetzt aber mal einen Megaschub hier. Mhm.
Und dann dazu Rotkohl, den der auch immer besser schmeckt, wenn man den aufgewärmt hat und mehrfach aufgewärmt hat.
Kennt man Preiselbeeren ja oder was nimmst du da?
Mit Preiselbeeren auch, genau. Mit Preiselbeeren rein und Apfel halt.
Apfel,
rein, genau. Also mit Apfel, genau.
Zimt auch.
Und ansonsten, ich mache alle möglichen Sachen rein, wie Piment, Gewürznelken, Lorbeerblätter und sowas rein, also genau. Also toll. Zimt habe ich jetzt noch keinen reingemacht, aber
macht
passt
auch.
Ist auch gut. Super Zimt, dazu.
Bisschen
Essig. Zimt oder so eine, oder halt ein bisschen von diesem Lebkuchengewürz, was natürlich dazu auch super passt.
Absolut.
Hat mir letztes Mal ja schon so eine Messerspitze von diesem Lebkuchengewürz.
Könnte ich mich den ganzen Dezember durchernähren.
Absolut. Oh. Ja. Ja. Ich muss dir mal das Rezept von diesem Rindfleisch mit den Gewürzen geben.
Ja, unbedingt.
Sehr asiatisch, aber richtig gut. Also man muss auf diese Gewürze abfahren, ansonsten macht es keinen Sinn. Aber wenn man das mag, dann ist das echt eine absolute
Geschmacksbombe. Ich muss gleich einkaufen fahren. Wäre schön, wenn du es mir gleich schickst, dann mache ich das heute Abend. Nee, heute gibt es was anderes. Morgen mache ich das.
Ja. Die Hauptspeise, oder sag gleich nochmal ganz kurz die Nachspeise und dann zur Hauptspeise lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit.
Okay.
Und dann, das ist auch das Rezept, das ich rausgebe. Mhm. Auch für dich.
Ja.
Nachspeise habe ich einfach eine Creme Brûlée gemacht, für die ich mir extra mal irgendwann diesen Brenner gekauft habe. Tatsächlich, weil ich gerne Creme Brûlée esse. Ich mag, ich bin ein großer Karamellfreund und Creme Brûlée finde ich ganz lecker und habe mir irgendwann diesen Brenner gekauft, dass ich so eine ordentliche Zuckerkruste machen kann.
Ja, und das ist auch wichtig, weil wenn du es im Ofen machst, dann ist die Creme wieder warm. Du möchtest ist aber eine heiße
warm?
Zuckerkruste haben und die Creme muss aber kalt sein. Deswegen ganz ist es klar. Auch gar nicht so ratsam im Lokal, wenn sie die dann unter den Salamander stellen, sondern dieser Brenner ist extrem wichtig. Wer jetzt in so einen Küchenladen geht und sagt, gibt's ja extra so einen Creme Brûlée Brenner, sieht so ein bisschen aus wie so ein gepimptes Feuerzeug, das ist extrem teuer. Geht in den Baumarkt, es gibt diese Campingkartuschen. Und davon gibt es so einen Aufsatz und ist natürlich alles ein bisschen größer,
geht auch,
aber es ist um Längen günstiger.
Okay.
Und das war eigentlich der Anfang der Brennerei. Also ich kenne es von Biolek, von vor gefühlten 30 Jahren, dass er da mit diesem Bunsenbrenner in der Küche stand. Ich habe mir damals alles von Biolek nachgekauft. Ich habe auch diese riesengroße Pfeffermühle und so. Und der hatte diesen kleinen Bunsenbrenner und reicht völlig aus. Da kommt ihr, also ich sag, mit einer Kartusche kommst du dein Leben aus.
Ja. Also ich habe mir dieses teure Gerät im Küchenladen gekauft, aber damit funktioniert es auch. Aber ja, man kann natürlich auch das günstiger machen, genau. Aber wichtig ist halt, dass man das oben, diese Zuckerkruste, ansonsten kannst du auch einen Vanillepudding essen, ne? Also ich meine,
und dann im Wasserbad, ne?
Es kommt auf diese Zuckerkruste an. Aber das Wichtigste ist natürlich die Rinderroulade. Eine ganz klassische Rinderroulade.
Und wenn ihr eine Creme Brûlée macht, dann geht ihr in den Laden, holt euch Rhabarberkompott. Und dann kommt unten Rhabarberkompott und obendrauf kommt die Creme Brûlée. Und dann hast du diese Zuckerkruste, so kannst du die Creme Brûlée ein bisschen pimpen, ohne dass du jetzt unbedingt den Rhabarber einkochen musst. Also das.
Du kannst mit Frucht sowieso halt auch
mega,
da wieder auch ganz da viel ganz machen. Toll. Und zusammen mit Frucht ist halt auch das wieder.
Oder kann sich, Ingwer.
Kannst du super auf,
hast du mal aufwerten. Ingwer in die Creme Brûlée Masse
gegeben? Nein, noch nie. Nee, noch gar nicht.
Ganz geil, weil Ingwer ist zitronig, hat eine leichte Schärfe. Ja. Pimpt auch die Creme Brûlée. Ich bin ja ein absoluter Creme Brûlée-Fan.
Ja, okay, ja, ich auch. Ich finde es super.
Liebe das. Also,
Zitronenabrieb kannst du auch reinmachen.
Zitronenabrieb, genau. Ingwer, also ganz, ganz wunderbar. Kann ich.
Auch da lässt sich natürlich, wie beim Kloßteig, kannst du ganz viel mitmachen. Und halt wichtig ist diese Zuckerschicht. Und
die Zuckerschicht ist schon toll.
Rinderroulade. Ich habe neulich die gemacht, vor einem Monat oder so. Habt ihr das geschickt und du hast gesagt, du hast noch nie Rinderroulade gemacht.
Habe ich mich nie dran getraut.
Hat mich überrascht, vor allen Dingen, als du gesagt hast, da habe ich mich nie rangetraut. Und ich dachte, das Rezept werde ich dann mal in unserer Weihnachtssendung vorstellen. Wollte ich sowieso. Also ich hätte entweder mein Gulaschrezept, das ich schon seit Jahren und Jahrzehnten immer weiterentwickelt habe. Und mittlerweile ist es auch so ein Rezept, das kannst du wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit nachkochen. Du kannst es Milliliter genau kannst du das nachkochen. Das ist in meinem Kirschordner drin und genauso die Rinderroulade eben auch.
Ich glaube, das mache ich
Weihnachten. Ein Rezept, das überhaupt gar nicht schwer ist.
Ich glaube, die mache ich aber Weihnachten.
Aber auch da trauen sich halt viele Leute nicht ran. Das ist ähnlich wie mit dem Eis, dass dann viele sagen, ach, Eis, das ist so schwer, das lasse ich lieber und kaufe ich lieber aus dem Laden. Eis selbst zu machen, auch ohne Eismaschine, nach dem Rezept von Ingo, so einfach und so schnell gemacht. Und genauso, die Rinderroulade ist natürlich ein bisschen Vorbereitung. Auch deshalb, weil du so viel davon machst. Man kocht es ja auch nicht für einen Tag, sondern Rinderroulade schmeckt am zweiten Tag ja auch Soße besser dazu. Als am ersten. Insofern kann man da ganz viel machen. Und genau, das ist
überhaupt nicht schwer gemacht. Meine Mutter hat das immer gemacht.
Ja,
genau. So, das heißt, die Latte ist natürlich relativ hoch.
Ja.
Aber ich mach dieses Jahr Weihnachten, mache ich Roulade mit dreierlei Klößen.
Super. Ich finde es, und auch in die Roulade kannst du natürlich allerlei reinmachen. Du kannst auch die Roulade, habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal gegessen, in so einer mediterranen Variante mit getrockneten Tomaten und sowas drin. Kannst du auch alles machen. Ich mache es ganz, ganz klassisch.
Senf und Speck.
Du brauchst, genau, also einfach die Rouladen kaufen. Wichtig ist natürlich die Qualität des Fleisches. Wie so oft, so eine Roulade sollte nicht so klein sein, sondern einfach beim Metzger, die sich aufschneiden lassen. Ganz toll ist, wenn der Metzger kommt mit, wie es neulich der Fall war, wirklich mit so einem großen Stück Fleisch und sagt, wie dick wollen Sie denn haben? Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie dick muss so eine Roulade sein? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, machen Sie mal, wie das. Und dann schneidet die mir das ab. Und ich wusste, so eine Roulade soll, wenn es gut läuft, so um die 200 Gramm haben. Und ich habe die zu Hause, ich habe 6 Rouladen gekauft und die haben zusammen exakt 1200 Gramm gewogen. Und ich dachte mir so guter muss es Metzger. Sein. Genau, die sind, also breitest du dann halt aus.
Eine Roulade ist eine tolle Idee.
Genau, und die füllst du im Prinzip ganz klassisch mit Gurken oder Cornichons und Zwiebeln, einfach aufgeschnitten in so halbe Ringe. Natürlich ganz wichtig, mittelscharfer Senf, ruhig ordentlich drauf, also da kann ruhig ordentlich Senf rein. Salz, Pfeffer und dann Speck, einfach so Dörrfleisch aufgeschnitten, das ist immer am allerbesten, einfach vom Metzger sich auch dünn aufschneiden lassen, je nachdem so 1-2 Scheiben rein und das Ganze wird dann halt einfach die Seiten so eingeklappt, also eine Seite ist ja meistens ein bisschen dicker als die andere Seite, also die laufen ja so ein bisschen spitz zu auf der einen Seite, genau. Und dann klappst du eben diese dickere Seite so ein bisschen um und rollst sie dann eben auf, also richtig schön stramm aufrollen. Und ich stecke die dann.
Kommt da noch ein Netz drüber oder Piekser?
Ich wollte gerade sagen, das kannst du machen, wie du willst. Es gibt Leute, die das mit dem Netz machen. Ich stecke einfach mit einem Zahnstocher zusammen, unten an der etwas dünneren Seite. Das reicht aus, wenn du die ordentlich fest aufgerollt hast, hast die Seiten so ein bisschen eingeklappt, dann kommt da auch nichts raus. Einfach mit einem Zahnstocher zusammen stecken und dann
Nein, das Bräter. Ist Hammer.
Anbraten, wichtig ist, dass du die wirklich anbrätst, dass es das ein bisschen
Farbe
nimmt, dass du auch diese Röstaromen hast. Auch wichtig, diesen Bodensatz aufzuheben
für die Soße später. Ja,
Soße ist klar.
Gravy, wie der Engländer, Amerikaner sagt.
Liebe. Genau, für die Soße habe ich einfach eine gemüsige Variante genommen. Einfach tatsächlich Wurzelgemüse, Möhren, Sellerie, Lauch, dann auch nochmal Zwiebeln. Man kann einfach auch so eine Packung Suppengemüse, so Suppengrün kaufen, da ist ja eigentlich auch alles drin.
Genau.
Und das einfach auch anbraten, also kleinschneiden natürlich anbraten. Und das Ganze wird dann halt mit Brühe aufgegossen, mit diesem Satz von den Rouladen natürlich. Und ein bisschen Tomatenmark kann man noch reinrühren. Genau. Und dann kommen einfach Lorbeerblätter, Thymian kann man ein bisschen reintun. Dann je nachdem, wenn man es mit Alkohol machen will oder nicht, kann man ein bisschen Rotwein reinmachen oder eben nicht. Ich lasse den Rotwein meistens weg. Genau, das Ganze wird dann halt, da werden die Rouladen dann reingelegt wieder und ab in den Ofen. Und dann wird das Ganze halt, 2 Stunden im Ofen gelassen. Und das schmort ja von alleine. Und das ist ja das Schöne an Schmorgerichten.
Ja, super. Das ist ein perfektes Weihnachtsgericht. Ich meine, dieses Jahr gehen wir ja nicht in die Kirche, sonst waren wir in meiner Kirche, weil ich das so liebe. Man kommt da so ein bisschen runter und dann hatte ich immer den Braten dann schon im Röhrchen und dann war der da schon für sich da am Schmurgeln. jetzt gehen wir vielleicht spazieren oder so, aber ich finde es super. Ja. Also es ist mega Idee. Mega Idee. Ja. Hast du denn dein Menü schon für dieses Jahr?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde auf jeden Fall ein Schmorgericht kochen wahrscheinlich. Ich finde Schmorgerichte so toll. Wobei, eigentlich könnte ich dieses Jahr, nein, ich koche dieses Jahr dieses Rindfleisch mit den Gewürzen. Das habe ich so lange nicht mal gekocht, weil ich vorhin ja davon geredet habe. Das ist mir nur im Vorfeld der Sendung wieder eingefallen. Das mache ich mal wieder. Das ist gut.
Also ich finde das toll, wenn man da sitzt. Ich habe extra Geschirr, das kommt nur Weihnachten auf den Tisch. Ich habe Besteck extra für Weihnachten. Wie gesagt, ein toller Wein und so. Und ich habe da immer drauf Wert gelegt. Und ich kenne das auch von zu Hause. Das Krasse ist, in dem Moment, wo ich ausgezogen war, ich war ja der Letzte, meine Schwester ist ja älter, weißt du, was dann meine Eltern gemacht haben? Würstchen mit Kartoffelsalat. Also ich habe ich habe das auch als persönlichen Affront gesehen. Es gibt viele, okay, die das essen, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Würde mich mal interessieren, auch mit, warum ist das mit der Gans und so, diese ganzen, aber ich finde, so eine Weihnachtstradition finde ich schon wichtig. Weißt du, wo das herkommt mit den Gans, mit der Gans und so?
Das Lustige ist, Ingo, deine Überleitungen sind immer so, dass ich überhaupt nicht das so als Überleitung aufnehme, sondern dachte so, das habe ich schon mal irgendwann gehört. Lass mich mal überlegen und dann brauchst du nur so 2 Sekunden, bis ich merke, ach, das ist die Überleitung zu dem nächsten wissenswerten Teil. Ich habe das ja selbst vorbereitet. Sensationell, sensationell. Also, kommen wir zu Wissenswertes Teil 2. Weihnachtsgans, Karpfen oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Was auch immer an den Festtagen gegessen wird, am schönsten ist es, mit der gesamten Familie am Tisch zu sitzen und in aller Ruhe zu schlemmen. Die Tradition, an Weihnachten Gans zu essen, geht übrigens auf die Martinsgans zurück, deren Name sich auf den heiligen St. Martin bezieht. Der Advent war früher eine Fastenzeit und wurde mit dem Essen einer Gans am 11. November, dem Martinstag, eingeläutet. Mit der Christmette endete diese Fastenzeit, wozu erneut eine Gans als Festtagsbraten zubereitet wurde. Die Tradition, am heiligen Abend einen Karpfen zu essen, geht auf das Mittelalter zurück. Damals ging man nämlich davon aus, dass sich im Kopf des Fisches die Marterwerkzeuge Christi befinden. Außerdem soll sich aus dem Kopfknochen eine vogelähnliche Gestalt zusammensetzen lassen, die an den Heiligen Geist erinnern und vor Hexen schützen soll. Das alles klingt nach dem heutigen Verständnis natürlich ziemlich ungewöhnlich und ist vielleicht auch der Grund dafür, dass viele Menschen am Heiligen Abend ganz einfach zu Würstchen mit Kartoffelsalat greifen. In anderen Ländern landen natürlich ganz andere Speisen auf der Weihnachtstafel. Zwar wird überall gerne in geselliger Runde geschlemmt, doch kommen Elchbraten oder eingelegter Hering bei uns eher selten auf den Tisch. In Schweden sind sie Tradition. Übrigens müssen dort auch Hausgeister nicht hungern. Sie werden mit Milchbrei gefüttert, den man ihnen vor die Tür stellt. Eher rustikal geht's in Lettland zu. Dort kommt zum Fest Blutwurst, Sauerkraut und Schweinebraten auf den Tisch. Nicht selten ziert sogar ein ganzer Schweinekopf die Tafel. Den süßen Abschluss bilden in England Plumpudding, in Griechenland Mandel- und Grieskuchen, in Italien Panettone und in Neuseeland Pavlova, ein Kuchen aus Sahne und Eiweiß, der mit Kiwischeiben belegt ist. Und wem das noch nicht exotisch genug ist, dann möge zu Weihnachten auf die Philippinen reisen. Dort ist das beliebteste Weihnachtsessen die Noche Buena, die einst von spanischen Kolonialherren auf die Insel gebracht wurde und spät am Heiligen Abend serviert wird. Spanferkel mit Edamer-Käse und verschiedenen Nudelgerichten. Und zum Abschluss eine süße Variante von Spaghetti mit Tomatensauce. Guten Appetit und frohe Weihnachten.
Ja, finde ich irre, die ganzen Gebräuche und so. Also auch in Schweden, dass der Hausgeist gefüttert wird, heißt bei uns Großmutter.
Ja. Ja.
Pavlova, ja, liebig. Hast du schon mal eine Pavlova gemacht?
Das war ja mal
eine, nee, gar nicht.
Eine Tänzerin,
ich glaube eine Balletttänzerin
oder eine Opernsängerin.
Und für die wurde das erfunden. Und genau. Und dann schön mit, also das ist ja im Grunde, es ist ein Baiser, ist so eine Baiser-Torte.
Klingt auch so, ja.
Und dann.
Aber man darf halt nicht vergessen, da ist es auch wirklich, obwohl in Neuseeland ist es gar nicht so warm, ne, wie in Australien.
Weiß ich gar nicht.
Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr.
Wir haben hier einen Hobbit in der Straße, den kann ich ja mal fragen. Auf jeden Fall nimmst du dann pürierte Erdbeeren und wir haben ja als Podcast Hörer mitbekommen, dass man immer gefrorene Erdbeeren nimmt, wenn man sie püriert. Und dann machst du dann so eine schöne Mousse und dann tröpfelst du die auf die Pavlova. Oh, das könnte ich eigentlich auch zu Weihnachten machen. Eine Pavlova.
Siehst du mal. So viel Inspiration heute Abend.
Naja, ich liebe ja so Tradition. Ich habe ja dieses Jahr angefangen, einen Stollen selber zu backen.
Ja.
Und zwar im November.
Auch das Rezept hast du mir geschickt und sieht großartig aus. Ich war sehr beeindruckt. Stollen selber machen, das ist auch so eine Idee.
Ja, aber es ist nix.
Ja, das ist also vom Rezept her auch wieder so gar nicht so, natürlich brauchst du ein bisschen Vorbereitungszeit, aber gar nicht so, dass du denkst, oh, du bist da echt stundenlang irgendwie nur noch am Rühren und Machen und so, nee. Sondern ich meine, er braucht halt einfach seine Zeit zum Reifen, das ist so diese Sache.
Genau, und das Einzige, was wirklich aufwendig ist, ist das Zitronat und Orangeat selber machen, also weil ich das nicht mag, wenn man das kauft, ich meine, da kostet so eine Büchse 35 Cent von Dr. Oetker, 100 Gramm oder was. Dafür kriegst du nicht mal eine Orange, also ist klar, was da drin ist. Ja. Und ich habe Orangeat und das Zitronat selber gemacht und das muss schon 3-4 Tage trocknen. Also das ist dann wirklich sehr aufwendig, nicht in der Herstellung, aber in dieser Trockenphase. Hat sich total gelohnt, also ich konnte das so wegschnabbeln. Ist ja eine italienische Erfindung und dann weißt du auch, was der Italiener sich dabei gedacht hat. Der hat sich nicht gedacht, dass da Glukosesirup reinkommt oder sonst was, sondern er hat sich klipp und klar diese Süße mit der mein Sohn sagt immer, es schmeckt bitterlich, deswegen habe ich das so verinnerlicht. Mit dieser Bitterness, wie wir Hipster sagen, das ist ganz, ganz toll. Und das Schöne ist.
Viele Leute mögen ja dieses Orangeat und Zitronat nicht, einschließlich selbst mir. Machen. Und das bezieht sich aber wirklich nur auf dieses Gekaufte.
Unbedingt selber.
Dieses Bittere von dieser Schale, das ist ja das, was ich total mag. Und ich mache so oft irgendwelche Zitronenzesten rein und reibe überall Zitronenzesten rein, weil das einfach so eine Frische gibt. Und ich mag auch zum Beispiel diese englische Marmelade, mag ich total gerne. Wenn die so eine richtig gute englische Zitronenmarmelade, da ist eben nämlich genau diese Zeste drin. Und das ist genau eigentlich die Süße von der Marmelade, also der Zucker und dieses Bittere von der Schale.
Du kochst die Schale eigentlich eine Stunde im Läuterzucker. Punkt. Ja. Ich habe überhaupt nichts Weißes dran, sondern ich habe die Schale wirklich so abziehen können, dass ich nichts Weißes habe mit dem Sparschäler. Und ich hatte das dann auf meiner Facebook-Seite, auf meiner persönlichen Facebook-Seite veröffentlicht. Und da hat mir jemand geschrieben, weil ich gesagt habe, der muss jetzt erstmal ins Schlafzimmer und das Bett zum Reifen. Also 3-4 Wochen musste er reifen, dann Riesendiskussion. Warum denn jetzt im Schlafzimmer? Weil es der einzige Ort ist, der nicht geheizt ist. Das ist immer schön kalt, deswegen das Schlafzimmer. Und da hat mir jemand geschrieben, das war so toll, die hat mir geschrieben, es war eine Frau, dass ihre Oma ganz viel Stollen gebacken hat. Und dieser Stollen wurde in einer Holzkiste im Schlafzimmer aufbewahrt. Und das ist ihr Bild. Und meine schön. Ja, total. Und meine Idee ist ja, wir also machen eine Woche vor dem 1. Dezember, backen wir diesen Stollen gemeinsam mit meinen Kindern. Und wenn wir den Weihnachtsbaum schmücken, dann essen wir nachmittags dann den Stollen. Und jetzt habe ich mir eine Holzkiste besorgt, die Stollen-Holzkiste, weil die Idee so toll war. Jetzt haben wir im Schlafzimmer haben wir eine Kiste, da ist der Stollen und meine Söhne gehen immer hin, machen den auf und gucken immer rein.
Ah, schön. Also hast du dir das geschrieben, dass du das jetzt übernommen hast, diese Tradition?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Musst du mal machen, das ist super. Also wenn du so
jetzt erzähle ich das.
Und denkst du, das
ja, ist echt super. Schön. Ganz toll, also es hat mich so berührt, fand ich so schön und ich habe jetzt eine richtig tolle, schöne, so eine indische Holzkiste, die hatte ich mal fürs Geocachen, die sieht auch aus wie so eine Piratenschatzkiste und genau passend für das Rezept, also da passen genau 2 Stollen rein.
Weihnachtstradition. Übrigens, wollen wir heute mal eine Ausnahme machen, weil du gerade davon sprichst, das passt so gut. Wollen wir das wissenswerte Teil 3 jetzt gleich mal anhängen, weil ich habe auch noch was vorbereitet zur Weihnachtstradition.
Ja, total gerne.
Zu den Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Ländern. Also ja, wissenswertes Teil 3 heute mal etwas früher.
Weihnachten, das Fest, an dem Christen auf der ganzen Welt die Geburt des bekanntesten Sommeliers feiern. Jesus, der Mann, der aus Wasser Wein machen konnte. Doch nicht alle Christen feiern Weihnachten so wie wir mit Bescherung am Heiligabend und am bunt geschmückten Weihnachtsbaum. In England, den USA und Australien kommt Santa Claus beispielsweise erst am ersten Weihnachtstag durch den Schornstein gerauscht. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen feiern die Australier sogar oft draußen am Strand oder im Park unter aufblasbaren Plastikweihnachtsbäumen. In Griechenland verzichtet man vielerorts sogar ganz auf den Weihnachtsbaum und stellt stattdessen Schiffchen mit Lichterketten auf. Die Geschenke werden dort auch erst am 1. Januar überreicht. Und in Spanien muss man auf die Geschenke sogar noch länger warten. Die gibt es nämlich erst am 6. Januar, den Feiertag der drei heiligen Könige. An diesem Tag bringt auch in Italien die Hexe Befana den Kindern die Geschenke. Und auch in Russland feiern die Gläubigen an diesem Tag das Weihnachtsfest. Die Geschenke bringt Väterchen Frost, wie der Weihnachtsmann in Russland heißt, allerdings schon am 31. Dezember. In Schweden werden die Geschenke zwar wie bei uns am Heiligen Abend gebracht, doch empfiehlt sich dort immer mal wieder zu lüften, denn der Weihnachtsmann wirft die Geschenke traditionell gerne auch mal durchs offene Fenster. Außerdem wird in skandinavischen Ländern gemeinsam mit Weihnachten auch das Mittwinterfest gefeiert, an dem die wieder heller werdenden Tage begrüßt werden. In Lettland ziehen Menschen gar als Tiere verkleidet von Haus zu Haus, um böse Geister zu verjagen, und es werden Holzbalken verbrannt, um der Sonne wieder Kraft zu geben. Wir sehen also, es gibt ganz unterschiedliche Arten, die Weihnachtstage zu verbringen. Was aber alle verbindet, es sind wunderbare Alternativen zu Netflix und Amazon Prime. Dieses Mal wissenswertes Teil 3, etwas früher, vor dem Getränk, vor dem Getränk des Monats, genau. Machen wir weiter mit dem Getränk des Monats.
So.
Das Getränk des Monats.
Getränk des Monats fange ich dieses Mal an und es gibt, wer hätte es gedacht, einen Wein. Heute mal einen Wein. Ich habe mir gedacht, komm, haus mal einen raus. Nee, es gibt einen Wein, natürlich einen Rotwein, selbstverständlich. Also wenn man zu einem zu Rinderrouladen in einer dunklen Soße keinen Rotwein trinkt, dann weiß ich auch nicht. Und auch noch.
Wobei ich glaube, mittlerweile ist das auch egal, oder?
Also Fisch-Weißwein, kannst du auch Rotwein. Es ist komplett wurscht. Also wie gesagt, trink, was dir schmeckt.
Erlaubt es, was gefällt, ne?
Absolut, absolut. Aber natürlich ganz klassisch Rotwein und es passt einfach auch gut dazu. Ich habe jetzt, weil wir auch diese Rebsorte noch nicht hatten, letztes Mal hatten wir, glaube ich, einen Chianti, genau. Dieses Mal einen Merlot habe ich mir ausgesucht, wieder von meinem Weingut, von dem ich, glaube ich, den ersten Wein vorgestellt habe, glaube ich, den Grauburgunder. Damit haben wir angefangen in der ersten Sendung.
Den ich ja nur vom Hören sagen kann.
Stimmt, den hat deine Frau ausgetrunken.
Einen tollen Abend.
Wieder vom Kilianshof in Bodenheim, ein Weingut aus Rheinhessen, hier in der Nachbarschaft zu Mainz. Und dieser Merlot ist der Grund, wieso ich auf dieses Weingut gekommen bin. Ich war hier in der Weinstube in Mainz und habe einen Rotwein getrunken, einen Merlot, und dachte so, ui, das schmeckt aber gut, das schmeckt aber lecker, das schmeckt so, wie ich Wein gerne trinke. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, ui, der kommt ja hier aus der Nachbarschaft. Und ich dachte so, ui, Merlot-Trauben aus der Nachbarschaft, das wusste ich gar nicht, dass man hier in Deutschland auch Merlot anbaut. Also ursprünglich eben, also es ist eine Rebsorte, eben nicht eine Gegend, sondern es ist eine Rebsorte, die heißt Merlot. Die gibt es schon ganz, ganz lange. Seit dem 18. Jahrhundert heißt die auch Merlot, aber die geht noch weiter zurück. Also die wird schon seit dem 14. Jahrhundert gibt's die eigentlich. Das ist eigentlich auch eine Mutation, eine Kreuzung aus einer ganz alten Rebsorte, die ich überhaupt nicht kannte, ist auch gar nicht so wichtig, und Cabernet Franc, den man auch kennt. Und seit
Cabernet Franc,
genau, den man auch als Rebsorte, einzelne Rebsorte kennt, den anderen
Cabernet Franc, also ja. Cabernet Sauvignon,
genau, Cabernet Sauvignon ist die bekannteste Sauvignon. Rebsorte, aber das ist eben eine Kreuzung aus den beiden. Und die andere Rebsorte, die gibt's gar nicht mehr. Das ist so eine ganz alte, die
heißt ausverkauft.
Genau, Madeleine Noire de Charente. Tess oder Charente, keine Ahnung.
Ja, die wohnt hier um die Ecke.
Die wohnt hier
die
Ecke.
Wohnt da hier.
Gleich neben dem Hobbit.
Die wohnt in der Sechs.
Genau. Aber Merlot ist eben die Cabernet Sauvignon ist tatsächlich die bekannteste und die von der Fläche her größte Rebsorte oder die Rebsorte, die am meisten angebaut wird weltweit, tatsächlich Nummer eins. Und Nummer zwei bei den Rotweinen ist tatsächlich schon der Merlot. Noch vor dem Tempranillo, vor dem Spanischen, ist tatsächlich Merlot. Und die beiden werden auch ganz oft eben als Cuvée zusammengeschüttet, um es mal salopp auszudrücken. Also Cabernet Sauvignon und Merlot findet sich ganz oft zusammen. Und interessant fand ich, das wusste ich nicht, woher dieser Name kommt, Merlot. Also der stammt aus dem französischen Wort Merle, was Amsel,
Merlin.
Amsel heißt. Merl?
Ja, Amsel. Merlin ist ja der Zauberer und wenn du so einen hast, dann siehst du Amseln. Ja. Er zaubert dir die Amseln um den Kopf.
Ja, er zaubert dir die Amseln um den Kopf. Und es gibt zwei Erklärungsversuche, was denn Merlot mit Amseln zu tun hat. Der erste ist, dass die Amseln gerne die Trauben essen und eine Vorliebe für die Rebsorte haben. Oder aber, dass es diese schwarz-blaue, diese dunkel-schwarz-blaue Farbe ist, der Merlot-Trauben, die so ein bisschen an der Amsel erinnert. Auf jeden Fall kommt das eben von der Amsel.
Wusste ich nicht. Letzten Podcast habe ich den Limoncello vorgestellt. Ja. Das ist ja ein Weihnachtsgeschenk. Das wären so ungefähr 3 Liter, die ich da gerade im Ansatz habe. Also 1,5 Liter Alkohol plus 1,5 Liter Läuterzucker, der dann dazu kommt, in welcher Form auch immer. Und wir haben so 10 Packungen, also wir haben immer 10 Leute, die uns irgendwie besonders begleitet haben in dem Jahr, die ging dann werden dann beschenkt mit diesem Limoncello. Und ich habe ihn eigentlich gemacht für Heiligabend als Aperitif mit einem schönen Cremant, mit einem Champagner. Mhm. Das ist aber nicht mein Getränk des Monats, weil ich mich ja seit 1,5 Monaten auf die Buchteln vorbereite. Der Frank hat die Buchteln vorgestellt, Rohrnudeln.
Rohrnudeln, genau.
Die fantastisch aussehen und die jucken. Also ich träume da mittlerweile schon von. Und mittlerweile wird es ja ein bisschen kälter. Und das ist vielleicht genau die Begleitung, nämlich ein weihnachtlicher Apfelpunsch. Hm. In 2 Varianten, einmal für Kinder, einmal für Erwachsene. Mit Erwachsenen natürlich mit einem schönen Calvados. Mhm. Kinder ohne Calvados. Oder was umgekehrt? Das auf ist, jeden das Fall nehmen wir...
Egal, einfach 3 Valium reinhauen. Dann
kommt auf die Wohnlage drauf noch, an. Ne? Genau. naturtrüben Apfelsaft, 1-2 Liter, dann 2 Äpfel, 3 Orangen, Honig, Zimt, Vanilleschote. Mit dem Honig und dem Zimt, da habe ich jetzt keine Angaben. Das macht man, wie man das selber möchte.
Ja.
Ich bin absoluter Zimt-Fan. Hm. Es gibt Leute, die mögen keinen Zimt. Ich habe übrigens eine Vanilleschote, das macht man, wie man möchte. Die Orange, eine Orange wird filetiert und über Nacht im Calvados eingelegt. Mhm. So, das kommt an die Seite, sodass die Kiddies da nicht drankommen. Am Tag selber den Apfelsaft in einen Topf geben, schön erhitzen. Dann die Äpfel im Rezept, in dem Urrezept, das habe ich noch gefunden, stand die Äpfel schälen. Ich mache das nicht, weil ich finde auch die Schale toll. Und dann werden die reingerieben. Mhm. Dann mit Honig, Zimt und Vanille Gewürz. Also es gibt ja auch Vanillepulver und ich nehme aber am liebsten Vanilleschote. Dieses Pulver ist nicht so wirklich meins. Und wenn du, die gibt's ja auch gemahlen als Pulver, die ist unfassbar teuer. Wenn man ein bisschen guckt, dann bekommt man hochpreisig, also hochqualitativ gute Vanilleschote zum relativ günstigen Preis, wenn man die entsprechenden Mengen abnimmt. Also ich nehme so 30, 40 Vanilleschoten, kaufe ich in einem und das reicht dann für ein Jahr. Mhm. Weil ich ganz viel Vanilleschote brauche. Also Vanille ist bei uns etwas, das ist nicht nur süß, das wird auch herzhaft. Also ja. Ich habe einen Tomatensugo mit Vanille, das ist, also Vanille ist ein tolles Gewürz. So, dann schön aufkochen, dann kommen die Orangen dazu, die wir auch filetieren. Mhm. Und das wird dann, eine Weile kann man das so ein bisschen vor sich hin köcheln lassen, das wird dann warm mit einer Sahnehaube serviert, die Kinder stehen da komplett drauf. Und für uns Erwachsene können wir da noch einen Schuss Calvados zugeben, mit den eingelegten Orangen garnieren.
Lecker.
Und nochmal Calvados drauf, nochmal Orangen, nochmal Calvados.
Super.
Und wer mag, dann noch ein Sahnehäubchen. Also ein relativ schnelles Rezept. Und wer es dann perfekt haben möchte, nimmt dann noch die Buchteln vom Frank dazu.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen.
Ist klar im Vorteil.
Auf jeden Fall.
Kichererbsen, literarisch.
Dieses Mal bin ich dran mit einer Buchvorstellung und wir hatten, glaube ich, bisher immer nur Kochbücher, was ja auch sehr schön ist und ich habe auch ganz viele Kochbücher, du noch sehr, 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 sehr viel mehr als ich und ich habe ja das vorletzte Mal das Standard-Kochwerk vorgestellt und dieses Mal habe ich pünktlich zur Weihnachtszeit etwas zum Schmökern, was gar kein Rezept
beinhaltet. Beim letzten Mal hast du das Witzigmann-Buch, das Familienkochbuch, was ich mir...
Ach, stimmt.
Wir haben aufgelegt und ich habe es mir sofort bestellt.
Habe ich nicht letztes Mal der junge Koch, die junge Köchin?
Das war davor, glaube ich.
Ah ja, okay. dann,
Wuchteln, ne?
Dann, aber auch das war ja ein Kochbuch.
Aber und ja.
Dieses Mal habe ich, das wollte ich eigentlich sagen, kein Kochbuch, sondern tatsächlich ein Buch zum Schmökern, auch vielleicht zur Weihnachtszeit oder auch als Geschenk. Ein Buch, das mir ein Koch vorgeschlagen hat. Dieter Baumann, nicht der Schnellläufer mit der Zahnpasta, sondern tatsächlich ein Koch, bei dem ich schon sehr, sehr oft mein Programm gespielt habe in so einem Dinner-Kabarett vom Gasthof Stern in Rüdenau. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn er unseren Podcast hört. Und er hat mir das Buch empfohlen. Es ist war tatsächlich mal auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist dieses Buch, das heißt Kochen ist Krieg. Erschien im Piper Verlag, geschrieben von Gregor Weber. Ich weiß nicht, sagt dir Gregor Weber was? Wahrscheinlich vom Namen her nicht.
Ich kenne auch das Buch nicht.
Ja, das ist tatsächlich auch relativ unbekannt. Ich kannte das auch nicht, wusste auch gar nichts.
Aber wenn es auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, also
ja,
lese ja Biografien. Ich habe auch die von Anthony Bourdain, die Bücher, was sie. Ne,
so. Es ist, es ist von Gregor Weber geschrieben. Ganz interessant. Wenn ich dir sage, wer Gregor Weber ist, wirst du ihn auch kennen.
Der Erfinder des Kugelgrills.
Nee, Gregor Weber. Das ist ja, okay.
Danke.
Jetzt. Gregor Weber ist. Kennst du Familie Heinz Becker?
Ja.
Der Sohn von der Familie Heinz Becker, der Stefan, das ist Gregor Weber, der Schauspieler, der auch den Saarland-Tatort als Ermittler geleitet hat. Das ist der Ermittler aus dem Saarland-Tatort, das ist Gregor Weber. Und der hat mit 35 Jahren beschlossen, Schauspielerei ist irgendwie nicht alles, ich mache jetzt mal eine Ausbildung zum Koch. Und er hat mit 35 Jahren angefangen, eine Kochausbildung zu machen bei Kolja Kleberg in dem Sterne-Restaurant in Berlin.
Nee.
Und hat...
Der ist auch sehr nett. Den habe ich mal kennengelernt, Kolja Kleberg.
Und bei dem hat er eben eine Ausbildung gemacht zum Koch, also von der Pike auf mit 35 Jahren. Und toll. War damals aber natürlich auch schon bekannt als Schauspieler. Ne? Und das ist ganz lustig. Und das sind insgesamt 10 verschiedene Kapitel und 10 verschiedene Küchen, die er da vorstellt. Also er hat zum Beispiel gekocht bei der Marine auf einem auf so einem Kampfschiff, auf einer Fregatte. Hat er in der Kombüse gekocht, er hat gekocht in einem Drei-Sterne-Restaurant, er hat gekocht für den Bundespräsidenten hat er gekocht, er hat in so einer Pizzeria in der Fußgängerzone gekocht, ganz, ganz verschiedene Sachen und sind 10 verschiedene krasser Küchen, Typ. Die er da vorstellt und sehr amüsant und sehr humorvoll beschrieben, also wirklich ein ganz tolles Buch, lässt sich wirklich leicht weglesen, sind knapp über 300 Seiten, aber wirklich in 10 Kapiteln mit 10 verschiedenen Küchen. Also wenn man sich für die Küche, wenn man sich für Kochen interessiert, sehr, sehr schön. Ich kann mal irgendwie vielleicht mal vorlesen über seine Lehre. Also das erste Kapitel ist die Lehre. Hier sind auch ein paar Schwarz-Weiß-Bildchen mit drin.
Das ist der Herr
hier
Kleberg.
Mit Kolja Kleberg mit drin, genau. Also das beginnt tatsächlich mit seiner Lehre, wie er sich erstmal an diese Küchensprache gewöhnen musste. Also tatsächlich das erste Kapitel ist Lehre vom Fernsehclown zum à la carte Killer in 2 Jahren. Also hat die Ausbildung in 2 Jahren gemacht. Und das steht dann, die Doppeltür schwingt, wapp, 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 spuckt sie 3 Kellner in die Küche. 2 Gäste neu, einmal 4, einmal 3 Gäste neu, Tisch 23 kann weiter. Nummer 1 schneidet Brot auf, Nummer 2 schnappt 4 Amuse-Gueule vom Pass und fliegt wieder in den Gastraum. Nummer 3 surft Richtung Klo, eher für die hastige Zigarette als zum Pinkeln. Küchenchef Mark klatscht 2-mal, brüllt wie ein Ringsprecher beim Boxen. Okay Jungs, als nächstes gehen 2 Lou, einmal Saint-Pierre, ein Reh, eine Ente und 23. Haben das alle? Jawohl, Chef, Kasernenton. Wann schicken wir? Saucier fertig in 4. Mark high-pfeift mit dem Saucier, geiler Typ. Entremetier, was ist mit den Beilagen? Jemand zu Hause beim Entremetier? Was ist bitte schön unklar an 2 Lou, einem Saint-Pierre, einem Reh, einer Ente? Brauchen wir hier noch Zeit zum Nachdenken? Saucier ist fertig in 4 Minuten und ich frage dich WANN, das heißt wann? Wann kannst du schicken den Scheiß? Also, so, das sind die ersten, seine ja, ersten Eindrücke. So ein bisschen
Eindrücke. Wie Backstage im Quatsch Comedy Club.
Ja, das sind seine ersten Eindrücke und danach hat er dann in ganz vielen verschiedenen Küchen gearbeitet. Ganz, ganz toll. Also die zweite Geschichte tatsächlich ganz kurz, die ersten Sätze, als er in einer Fußgängerzone-Pizzeria bei so einem alten Italiener kocht. Da hat er dann da angeheuert und hat dann irgendwie ein paar Monate mit diesem Italiener, so ein älterer Herr, der da, mit dem er dann zusammen kocht. Und da steht dann wirklich so drin, das erste, also Gastarbeit, immer gucke in die Teich, Giorgio, heißt das. Giovanni lässt den gesamten Inhalt eines weiteren 25 Kilo Sacks 405er Mehl in den riesigen Bottich der Knetmaschine stauben.
Details ist immer anders, Giorgio. Muss immer gucken, wie Wetter ist, wie kalt ist. Wenn es kalt ist, mehr Hefe, aber lass länger draußen vorarbeiten. Wenn Teig zu kalt vorarbeitet, Pizza kriegt die dicke Blase. Immer gucken.
Sehr, sehr schön.
Ja, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Tolles Buch.
Also wir haben ja irgendwie am meisten was von dem Podcast, oder?
Ja, ich glaube auch. Also Kochen ist Krieg, Gregor Toll. Weber, auch das kommt auf unsere Facebook-Seite. Kommen wir zu kulinarischen Erfahrungen.
Oder Tipps oder Tricks.
Oder so. Tipps und Tricks.
Ja, ich habe drei Hacks dabei, drei Küchen-Hacks. Und zwar hattest du letztes Mal das mit den Eiern, wie man herausfindet,
genau,
wie frisch die Eier sind. Und du kennst das, wenn du ein Ei aufschlägst, jetzt gerade wenn wir backen, und du hast dann so Schale mit drin. Mhm. Und dann versucht man, die Schale immer rauszufuddeln. Mhm. Und dann flutscht die immer weg.
Ja.
Du nimmst einfach ein Glas Wasser, tauchst die Finger in das Wasser und dann kannst du die Schale einfach so rausnehmen.
Weil das Wasser...
Ich bin kein Chemiker.
Ich überlege es gerade. Okay, das wusste ich nicht.
Also ohne Probleme kannst du dann die Schale rausfischen.
Und, da kannst die Finger flutschen dann sozusagen durch das Eiweiß durch.
Ja,
aha,
sozusagen.
Okay. Interessant.
Probier das mal aus, das ist wirklich ganz fantastisch. Mhm. Und wenn du dann die Eierschalen da liegen hast und du hast gekocht, und dann ist dir der, also dann hast du einen Bratenansatz oder hast eine verbrannte Pfanne, dann brauchst du nicht das Akkupatz, sondern du nimmst einfach die Schalen und ein Küchentuch, ein bisschen Wasser. Man kann dann die Schalen dafür nehmen, den Boden sauber zu machen.
Okay.
Das ist im Grunde wie so ein Peeling.
Ja, ja.
Musst du die gar nicht wegschmeißen, sondern kannst sie eigentlich dafür benutzen. Musst da auch nicht die Chemiekeule rausholen. Mhm. Ja, also einweichen lassen ein bisschen und dann schön mit den Schalen. Cool. Wunderbar. Und mein Tipp, das ist mein Haupttipp eigentlich und ich mache das immer. Und am Anfang dauert das ein bisschen, wenn es dann aber läuft, dann läuft das sein Leben lang. Ich habe keinen normalen Zucker, sondern ich habe Vanillezucker. Das heißt, ich habe ein großes Einmachglas, 1,5 Liter oder ein Liter ist das, ich weiß es gar nicht, und da ist Zucker drin. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Vanilleschoten arbeite, dann schmeiße ich die nicht weg, sondern schmeiße die in diesen Bottich mit dem Zucker.
Mhm. Dann aromatisieren die den Zucker und...
Bitte?
Dann aromatisieren die den Zucker, oder?
So ist das, genau. Das dauert ein Vierteljahr.
Ja, ja.
Und immer wenn dann so die Hälfte... oder noch ein Viertel da drin ist, kommt einfach neuer Zucker drauf und der aromatisiert sich immer wieder. Jedes Jahr fische ich dann die alten Vanilleschoten raus. Die werden dann auch richtig hart. Mhm. Kannst du dann auch wegschmeißen. Ich habe sie auch schon mal pulverisiert. Das kannst du dann, aber ist vom Geschmack dann auch nicht mehr so. Mhm. Aber ich habe immer Vanillezucker.
Ja.
In einer großen Menge. Wir haben keinen normalen Zucker, wir haben nur noch Vanillezucker.
Interessant, weil vor allen Dingen in dieser Schale von der Vanille ist ja eben auch noch ganz viel Geschmack drin. Ist ja zum Beispiel in meinem Buchtelrezept, weil du das vorhin angesprochen hast, kommt ja eben auch die Schale von der Vanille eben mit rein und das wird aufgekocht, weil da wahnsinnig viel Geschmack noch drin ist. Und das ist schade, einfach nur dieses Mark rauszukratzen und den Rest wegzuschmeißen, wenn da noch so viel Geschmack drin ist. Das ist genauso wie mit der Zitrone. Einfach die Zitrone nur auszupressen und den Rest wegzuschmeißen. Wenn du eine Bio-Zitrone hast, ist die Zeste so toll und die lässt sich so vielfältig einsetzen. Super, gute Idee, habe ich noch nie gehört.
Du kriegst ja von uns auch ein Päckchen, dann lege ich einfach meinen Vanillezucker mit da rein, kriegst du so ein, und dann kannst du das einfach ergänzen, dann hast du gleich schon Vanillezucker, dann packst du frischen drauf, dann dauert das 2-3 Wochen, das kriegst du gar nicht mit und irgendwann hast du dann vernünftigen Vanillezucker.
Super.
Dann haust du vielleicht noch eine frische Vanillestange mit rein, aber lass mich dein Vanillezucker sein. Immer wenn du dann kochst und deinen Zucker benutzt, musst du an mich denken.
Lass mich dein Vanillezucker sein. Das ist ein schöner Abschluss der Sendung, würde ich sagen. Aber es ist auch ein schöner Musiktitel, ein schöner Songtitel. Lass mich dein Vanillezucker sein. Und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss zu unseren Liedempfehlungen, die auf unsere Spotify-Liste kommen, ein paar Abonnenten bräuchte oder ein paar Zuhörer bräuchte, wie wir gerade gehört haben. Aber auch das kommt. Das
ist super Kochmusik. Das macht wirklich Spaß. Und YouTube-Links sind dann auf der Facebook-Seite Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Auf der Facebook-Seite. Was hast du? Ich habe zwei Lieder.
Wollen wir noch den Jingle kurz einspielen?
Kichererbsen, musikalisch.
Absolut, also der Weihnachtssong eigentlich für mich schlechthin, weil der so ein tolles Gefühl vermittelt, ist Chris Rea, Driving Home for Christmas.
Ah, großartig, ja. Das, lustigerweise, ich habe zwei Weihnachtslieder mir überlegt und der eine war genau der, das ist der Song, bei dem immer, wenn ich zur Weihnachtszeit mit dem Auto rumfahre und höre diesen Song, das ist sowas, das spricht mich immer total an und das ist einer dieser Songs und ich habe mir einen anderen ausgesucht, aber gut,
super. Also ich habe so ein Trauma und zwar damals, das ist jetzt 20 Jahre her, ich war ja als Zauberer unterwegs und man konnte mich ja so frei buchen und Silvester war das, da habe ich dann 3 Shows gespielt, war eigentlich auch nur auf der Autobahn. Und 11:55 kriegte ich dann das Zeichen, hör auf. Und dann packte ich meinen Kram da, die haben dann alle gefeiert, ich packte meinen Kram und ich war so der einsamste Mensch. Mhm. Das hatte ich dann auch Weihnachten. Irgendwann bin ich dann immer in den Süden gefahren und so, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich allein im Auto, habe irgendwelche Shows gespielt und das drückt das so aus. Also da kommen ja auch immer die Tränen. Also ich finde ja Weihnachten, absolut. Ich liebe Weihnachten aus dieser, ich mag dieses sentimentale Gefühl, ich bin ja auch ein Mann, der gerne mal weint.
Das geht mir genauso.
Auch unrasiert. Und das ist für mich der Song. Also Driving Home for Christmas ist und geht aber auch nur in der Kombination. Jetzt kommt der zweite. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Von Shaken Stevens gibt es ein Weihnachtslied, so ein Rock'n'Roll-Weihnachtslied. Okay. Und das brauche ich dann wieder, um mich da vors Auto zu springen irgendwie.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also Weihnachten, ich lasse mich ja auch gerne von solchen Gefühlen leiten und fangen ja auch bei irgendwelchen, da braucht es gar nicht viel Handlung. Ich muss in den Film einfach nur reinschalten und wenn das ein bisschen traurig ist oder wenn da eine Musik ertönt, dann kommen mir sofort die Tränen. Ich bin da immer ganz schnell dabei. Aber weil du gerade vorhin gesagt hast, dass du dann Weihnachten auch im Süden verbracht hast, da passt mein Lied dazu, dass es gibt kein Lied mit einer solchen Mitsing-Garantie wie dieses Lied, wenn ich... Absolut, ja, das ist es tatsächlich. Feliz Navidad, das ist tatsächlich... Es gibt nur dieses eine Lied, wenn das irgendwo kommt, ich muss einfach mitsingen. Das geht gar nicht anders. Ich kann sein, wo ich will. Ich muss automatisch mitsingen. Feliz Navidad ist für mich das Weihnachtslied, bei dem ich immer mitsingen muss. Immer, das gibt mir immer gute Laune. Und deswegen kommt das mit auf die Playlist. Feliz Navidad.
Könnt ihr auf jeden Fall auf der Facebook-Seite nachhören oder auf der Spotify-Playlist Kichererbsen, der kulinarisch-witzige Podcast.
Der magische Podcast.
Der magische Podcast. Ja, liked diesen Podcast. Das ist ganz wichtig, dass ihr ihn liked, dass ihr ihn teilt, dass auch andere in den Genuss kommen. Das würde uns unglaublich helfen.
Erzählt es weiter auf der Straße. Euren 5 Kontaktpersonen. Ja. Erzählt es euren 5 Kontaktpersonen bitte weiter, damit die das auch hören und wiederum ihren 5 Kontaktpersonen weiter erzählen. Das könnte Corona-Zeiten könnte es dauern, bis dieser Podcast sich rumspricht, aber nächstes Jahr wird es ja hoffentlich wieder
besser. Erwähnt uns in der Weihnachtskarte. Verschenkt uns zu Weihnachten. Wir sind ein kostenloser, aber kein umsonst Podcast. Also unterstützt uns, je mehr uns hören, desto mehr ist es für uns natürlich Ansporn, noch besser zu werden, noch verrücktere Sachen euch anzubieten. Wir hatten heute tolle Rezepte. Also ich habe jetzt mein Hauptgericht fertig, mache definitiv eine Roulade mit dreierlei Klößen.
Ich mache das Rindfleisch mit den vielen Gewürzen. Und
da gibst du mir auch noch das
Rezept. Dann mache ich einen Weihnachtspunsch dazu und tue da ein bisschen Vanillezucker rein.
Njam, 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 njam. Hauptsache ein guter Soßenträger.
Habt eine schöne Weihnachtszeit, ihr Lieben. Kommt gut ins neue Jahr, kommt gesund ins neue Jahr. Und wir hoffen, dass 2021, ja kann ja nur besser werden. Ne? 2020 ist ja das, was Freitag der 13. gerne wäre. Also schaltet wieder ein, wenn ihr Frank Fischer sagen hört.
Thüringer Klöße sind die besten Soßenträger auf der ganzen Welt. Ich verabschiede mich in diesem Sinne von Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Weihnacht und ein gesegnetes neues Jahr. Tschüss, kommen Sie gut rüber.
Guten Rutsch, tschüss. Bis dann, ciao.
Das war Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Wer bis jetzt noch nicht verstanden hat, wer der Ingo ist ein Schlagersänger.
Und Frank Fischer.
Ich habe mich gefreut. Ich konnte es gar nicht glauben, dass das Frank ist. Weil ich gucke ja, wie gesagt, jedes Mal die Sendung.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Wenn Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist damit beendet. Gute Nacht.
Anna?
Josh?
Anna, der Baum nadelt.
Was?
Ja.
Alter, das gibt's doch nicht, der Baum nadelt.
Ja, wenn ich das sag, der Baum nadelt, geh halt mal her und guck das an.
Alter, tatsächlich, du hast recht.
Natürlich.
Josh, der Baum nadelt.
Ich war verrückt. Hey, was machen wir denn jetzt? Kinder, seid doch mal still, dahinne.
Ja, sei mal still.
Mach doch die Musik aus und hört auf mit der Spielerei, der Baum nadelt.
Guck mal, da, der Baum nadelt.
Papa, weißt du schon, der Baum nadelt?
Ja, dann sage ich doch die ganze Zeit, mach mich doch nicht verrückt.
Du schaust, was machen wir denn jetzt?
Das weiß ich doch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Baum nadelt.
Du sollst mal zum Schmied in den Luft,
ja,
ist doch ein praktischer,
ja, gut,
Mensch.
Mach das holen. Aber da kann dir auch nichts machen. Kinder, so aufregend. Aber dass der Baum auch gerade heute nadeln muss, das gibt's doch
nicht. Kommst du mal runter, unseren Baum nadelt.
Bitte? Was ist los?
Ach, Herr Schmied, entschuldige die Störung, ja, am Heiligabend, aber
unseren
Baum nadelt.
Was sagen Sie da? Ihr Baum nadelt? Ja, aber das kann doch gar nicht, Frau Breitlinger, um Gottes Willen.
Alter, ich Ihnen sage, der nadelt. Kommen Sie doch mal runter und können Sie sich den mal angucken, ja?
Natürlich, sofort.